Gulli, der Eishockey-Podcast.
Gulli, der Eishockey-Podcast, wir begrüßen euch zu dieser neuen Episode. Es sind die Olympischen Winterspiele, deswegen auch bei uns bei Gulli, wie schon letzte Woche erzählt. Alles ein bisschen durcheinander, deswegen haben wir uns überlegt, wir machen heute so einen kleinen Remix. Wir werden heute über die Olympischen Winterspiele sprechen, aber wir haben im Anschluss dann auch gleich eine ja etwas kürzere Version des Pulschecks. Also es ist alles anders, aber dazu habe ich zwei bekannte Stimmen bei mir eingeladen. Auf der einen Seite, ihr kennt ihn von den Hockey Marshals. Ich sag Hallo und Servus an Marco. Grüß dich.
Hallo.
Und auf der anderen Seite, unser Mithost, er klang nie besser. Und ich freue mich auf seine Einschätzungen. Hallo, Stefan Schneider, grüß dich.
Hi, Servus.
Ja, hello, hello, ihr beiden und auch da draußen, liebe HörerInnen. Wie gesagt, wir werden jetzt im ersten Teil über die Olympischen Winterspiele sprechen. Wir werden ja natürlich ein bisschen auf die NHL-Spieler blicken, auf das deutsche Team, was bisher geleistet wurde und im zweiten Teil, wie gesagt, im Pulscheck. Da leite ich dann auch entsprechend über, aber jetzt wollen wir erstmal schauen auf die Olympischen Winterspiele. Wir blicken erstmal auf die NHL-Spieler, Marco. Wir haben ja schon öfters auch in unserem NHL-Format mit euch darüber gesprochen, dass wir uns sehr darüber freuen, dass die NHL-Spieler dabei sind. Ist es denn tatsächlich so, das Turnier bisher, wie du es dir vorgestellt hast, mit den NHL-Spielern?
Ja, es ist sportlich super, super eng. Wenn man einfach nur in die Gruppe der Slowakei, der Finnen und der Schweden schaut, was da passiert ist, die Slowaken sich dann gegen die beiden skandinavischen Konkurrenten durchgesetzt als Gruppensieger und morgen dann der Gegner von Deutschland.
Ja.
Und ja, das ist super enger Sport. Klar, du hast dann Leistungsgefälle drin. Italien, Frankreich beispielsweise war dann doch ja eine Nummer zu groß. Ich sag mal, das Tableau für den Rest. Beide Teams waren bis heute im Einsatz, was natürlich ein bisschen am Modus gelegen hat, dass man am Anfang nicht ausscheiden konnte. Aber ja, der Rest ist sehr, sehr eng beieinander. Vorneweg gehen natürlich aktuell die kanadische Truppe und die amerikanische Truppe, die da tatsächlich auch nochmal einen Abstand zu Deutschland, Lettland und Dänemark beispielsweise, das hat wahrscheinlich jeder von euch Hörer, Hörerinnen da draußen am meisten verfolgt. Da muss man allerdings sagen, Deutschland, Dänemark und Lettland, alles auf Augenhöhe, haben sich ja untereinander auch geschlagen und so ist dann Deutschland mit einem Sieg Zweiter in der Gruppe geworden. Aber ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen, zieht sich sehr durch, wie bei der NHL. Jeder schlägt jeden. Wie gesagt, ganz wild war es in der Slowakei-Gruppe, wo man dann mit einer Niederlage und trotzdem Tor kurz vor Schluss in den letzten Sekunden den Gruppensieg klar macht. Und dann hat er auch ist ja auch gesagt worden, ich habe mich noch nie über eine Niederlage so gefreut wie heute. Aber weil, wie gesagt, da das Torverhältnis dann die Slowaken auf Platz 1 gesetzt hat. Dementsprechend, ja, ich bin als Hockey-Fan total begeistert. Ich bin natürlich jetzt mal ein bisschen verwöhnt mit viel Schlaf und trotzdem viel Hockey. Das ist ja als NHL-Fan
ja,
sonst
stimmt.
Anders. Dass man hier den ganzen Tag über großen Sport geboten bekommt. Und ja, wie gesagt, ich bin großer Fan. Und hoffe, dass das beibehalten wird. Ich weiß nicht, ob wir da gleich kurz drüber sprechen, aber es gab ja eine schlimme Verletzung, die mich natürlich als Kings-Fan auch hart trifft. Kevin Fiala für die gesamte Saison
ja,
raus. Das sieht überhaupt nicht gut aus, ist schon operiert worden. Ich hoffe, dass solche Szenen nicht dafür sorgen. Ich meine, es war jetzt kein böses Foul oder so, ist echt blöd gelaufen. Auch wenn einige Fans, weil es der Mr. Wilson gewesen ist, ihm natürlich vorwerfen, aber da muss man ganz fair bleiben, das war keine böse Absicht. Das passiert. Ich hoffe nur, dass die NHL nicht auf die Idee kommt zu sagen, ja gut, es ist doch zu gefährlich, versicherungstechnisch, wir lassen die Spieler dann doch bald in Zukunft wieder zu Hause. Das wäre sehr, sehr schade. Aber eine schlimme Verletzung hatten wir halt.
Stefan, wie findest du das Niveau bisher?
Ja, ähnlich. Es ist sehr, sehr ausgeglichen, gehe ich voll mit. Ich sehe trotzdem halt USA und Kanada weit überall und würde mich wahnsinnig wundern, wenn das nicht das Finale wäre. Ich sehe einfach im Moment gar niemanden nahe dran, die zu schlagen. Trotzdem ist es halt immer ein Spiel. Und auch wenn es das Phrasenschwein jetzt bemüht, da ist halt immer alles möglich in einem Spiel. Ich weiß gar nicht, ob die NHL die Spieler wieder zurückziehen kann für die nächsten Spiele. Ich dachte eigentlich, da gibt es einen Vertrag zwischen IOC und der NHL und NHLPA, aber ja, ich prinzipiell will Marco damit sagen, dass halt keine weiteren Verletzungen passieren sollen und das wünschen wir uns ja eh. Von daher ist das ja auch nicht Diskussionsthema. Sonst gibt ein paar positive Überraschungen, ein paar negative Überraschungen. Deutschland werden wir eh genauer besprechen, da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein.
Kleiner Spoiler schon natürlich jetzt am Anfang. Ja, lass uns mal ganz kurz so ein bisschen über das Leistungsgefälle sprechen, weil das war für mich tatsächlich so ein bisschen ein größeres Fragezeichen. Klar, du hast auf der einen Seite NHL-Spieler, auf der anderen Seite jetzt im deutschen Team DEL-Spieler, dass da eine gewisse Diskrepanz zwischen den Leistungen oder ja, zwischen der Qualität da ist. Ich glaube, das ist ja jedem klar. Wenn man es natürlich jetzt vergleicht über die letzten 20, 30 Jahre, sind es schon ein bisschen näher rangerückt, aber NHL ist NHL und DEL ist halt einfach DEL, Marco. Ist es spürbar, findest du, dieses Leistungsgefälle in den Spielen? Insgesamt?
Ein ganz klares Jein. Es kommt auf die Mannschaft an, muss man sagen. Also beispielsweise, ich habe jetzt gerade, jetzt kommt man natürlich mit den Eindrücken, die Tschechen haben sich gerade gegen die Dänen durchgesetzt. 3-2, sehr, sehr knapp, muss man im Nachhinein natürlich dann auch nochmal sagen, die deutsche Leistung gegen die Dänen natürlich auch nochmal ein anderes Licht rückt. Aber bei den Dänen beispielsweise hatte ich überhaupt nicht das Gefühl übers gesamte Turnier, dass da ein Riesenleistungsgefälle zwischen DEL-Spielern, die ja auch doch eine Menge haben, bei den Dänen und den NHL-Stars gewesen ist. Für Deutschland, ja, weiß ich nicht, ob es am Coaching liegt, die Medien berichten sehr, sehr viel über die NHL-Spieler und es ist ja auch bemängelt worden, aber auf dem Eis stehen die auch überwiegend. Ich bin aber tatsächlich auch von dem einen oder anderen DEL-Spieler beim Team Deutschland. Ja, die sehe ich nicht auf dem Niveau, auf dem man sie kennt. Wir werden da gleich ja mit Sicherheit drauf eingehen. Der ein oder andere trägt ja da auch eine lange Verletzung vor sich her, wo man tatsächlich vielleicht fragen muss, sind es tatsächlich am Ende die richtigen Spieler gewesen? Aber ja, dementsprechend bei Deutschland sehe ich ein Gefälle. Bei den Dänen beispielsweise habe ich das nicht so wahrgenommen. Dementsprechend, oder wenn man jetzt die Letten noch mit reinnimmt, mit einem DEL-2-Spieler, der eine ganz, ganz starke, ich meine, der ist natürlich auch eine absolute Legende für Lettland, aber da hat ein DEL-Spieler, DEL-2-Spieler eine Riesenpräsenz auf dem Eis und von daher, das sind am Ende alles Profis und wir reden ja jetzt hier nicht von irgendeiner Bierliga, ne? Wir sind alles, wie gesagt, anders als in den 80ern, sind es Vollprofis und bei allen Teams. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, die Teams ohne NHL-Spieler, Frankreich mit nur einem oder die Italiener, da hat man dann tatsächlich gesehen. Allerdings haben die auch nicht in der Breite die Spieler, die in den Top-Ligen Europas unterwegs sind. Und von daher, ja, das hat man gesehen.
Ja, ich fand vor allem so exemplarisch dieses Spiel Kanada gegen Tschechien, das irgendwie vom Tempo, also das erste Spiel der Kanadier, was halt vom Tempo her einfach so ein komplett anderes Level ist. Stefan, du hast schon gesagt, Kanada, USA, die sind einfach, das ist einfach ein ganz anderes Level.
Ja, also ich weiß nicht mehr, welchen Sender ich geschaut habe, wer dementsprechend die Kommentatoren waren. Es gab eben diese Aussage, dass irgendwie 400 NHL-Spieler aus Kanada gibt und irgendwie 280 aus den USA. Und dagegen stehen da uns, wenn man wohlwollend, 8 deutschen NHL-Spieler. Und auch andere Nationen, die top besetzt sind, haben keinen vollen Kader NHL-Spieler dabei, auch wenn sie vielleicht zahlenmäßig das hinbekommen würden. Es liegt halt einfach in der Natur der Sache, würde ich sagen.
Ja. Kleine Preisfrage an euch zwischendurch. Vielleicht habt ihr es auch schon gelesen. Falls nicht, schätzt einfach mal, welche Nation stellt die meisten First-Round-Picks in deren Teams? Habt ihr einen Tipp?
First-Round insgesamt. Ich sag's trotzdem Kanada.
Einfach.
Das ist einfach das Prozent. Ja, ich glaube es auch, aber prozentual wird es nicht so weit weg sein.
Ich nehme irgendeine Außenseiter. Finnland.
Dann sind es die Amis.
Also Kanada ist tatsächlich auf Platz 3. Platz 2 sind die Amerikaner. Und auf Platz 1, ich sage auch gleich die Zahlen, das Team mit den meisten First-Round-Picks ist tatsächlich Schweden.
Ah,
scheiße, Schweden oder Finnland? Ich,
Finnland ist auf Platz 4. Finnland mit 11, Kanada 17, USA 18 und Schweden mit 19. Jetzt kann man natürlich diskutieren, was diese Zahl aussagt, aber ich fand diesen Fakt einfach sehr interessant.
Na,
ich habe auch gerade, als der Stefan meinte, wenn die Schweden sich gleich gegen die Letten durchsetzen, ist das Viertelfinale USA gegen Schweden. Und das ist natürlich so ein Gegner, über den kannst du schon stolpern. Ne? Deswegen Kanada gegen Tschechien. Die Tschechen habe ich jetzt nicht so stark gesehen, aber bei den Schweden muss man einfach, gerade mit dem Fakt, den der Helmut hier in den Ring wirft, muss man natürlich gucken, die können die Amis schon schlagen, ne?
Ja, also ich fand es ganz interessant. Also der Fakt wurde von NHL Europe auf Instagram gepostet und ich habe tatsächlich auch am Anfang genauso reagiert wie du, Marco. Ich habe zuerst gesagt Kanada, klar, aber deswegen ganz interessant. Kanada, USA, Marco, haben wir ja auch schon gesagt und du hast es auch bei uns im Podcast schon genannt. An denen führt kein Weg vorbei, wenn es um die Medaillen geht. Vor allem haben wir jetzt ja auch gerade schon festgestellt, Kanada, das ist wirklich ein anderer Stern, die zaubern ja richtig. Trotzdem ist es ja nicht selbstverständlich, dass bloß weil gute Spieler zusammenspielen, dass es ja auch gleich funktioniert. Oder ist es für dich einfach so eine hohe Klasse bei den Kanadiern, dass es halt einfach funktioniert?
Nee, es muss als Team funktionieren. Das muss ineinander greifen. Jetzt hast du natürlich die Four Nations Geschichte, ich meine, die ist ja auch Thema in den Pressekonferenzen. Das natürlich hat schon Vorteile, würde ich sagen. Also diese Teams sind und kommen dann natürlich mit ihrer Vorgeschichte. Gerade die Amerikaner sind ja auch sehr, sehr gut am Sticheln in Richtung Kanada. Die Kachuk-Brüder, die sich jetzt schon mehrfach vor die Kamera gestellt haben und gesagt haben, wir sind ganz, ganz klar hier, um Kanada zu schlagen. Also die warten eigentlich auch auf nichts anderes. Überhaupt der amerikanische Kader sieht ja aus, als wäre er darauf vorbereitet, das kanadische Team zu schlagen und gar nicht, ich sag mal, die europäischen Mannschaften zu dominieren, was sie dann trotzdem tun. Aber das ist in der Findung für beide Teams, die Kanadier, sehr, sehr ähnlich zum Four Nations Kader, die Amerikaner genauso, Schweden, Finnen jetzt auch überwiegend tatsächlich auch dieselben, die haben auch diesen Vorteil, sind aber tatsächlich nicht so gut reingekommen wie ihre nordamerikanischen Kollegen. Haben ja, wie gesagt, beide ihre Gruppe nicht gewonnen, wo man eigentlich davon ausgegangen ist. Also, dass die Slowakei Gruppensieger wird, hat, glaube ich, auch kaum einer auf seinem Zettel stehen gehabt. Ne?
Nee. Das hat eine Frage an euch beiden. Als Eishockey-Romantiker seid ihr beide ja auch bekannt. Was macht das mit euch, wenn ihr McDavid, MacKinnon, Crosby, Celebrini in einem Team seht, Stefan?
Ja,
ich frage das als Fan.
Ja. Es ist. Es hat schon ein bisschen was von Wettbewerbsverzerrung.
unfair.
Ja, keine Ahnung. Also wenn wir die aktuelle DL2 schauen und da dann bei Kaufbeuren auf einmal Sinn, Kreening, Heigl und Schreiner in einer Reihe lesen, ich will die jetzt nicht in diesem Rahmen vergleichen, aber keine Ahnung, also wie du da für Mindset reingehst als Profi ist halt echt schwierig. Klar, als Profi, du willst jedes Spiel gewinnen und die meisten haben jetzt nicht das erste Mal gegen die oder spielen nicht das erste Mal gegen die. sind ja ein sehr großer Teil NHL-Spieler dabei und man kennt sich ja. Oder vielleicht dann tatsächlich auch mal früher schon bei einer Weltmeisterschaft, die ganz jungen natürlich jetzt eher nicht, aber die älteren schon auf jeden Fall. Und es ist halt immer so die Frage, kann man das Ego zurückstellen? Will ein Celebrini jetzt als Jungspund da besonders glänzen und aufspielen? Gut, aber bei dem Crosby weiß man einfach, dass er ein unfassbarer Teamspieler ist. Der wird sich auf jeden Fall auch hinten anstellen und dem ist auch egal, welche Reihe er centert. Der Rest, MacKinnon oder McDavid, Reihe 1 und 2 fertig. Ich glaube, du hast halt einfach drei erste Reihen und vielleicht eine vierte Reihe, die überall anders 1B ist, minimal. Ich glaube, da braucht man eigentlich keinen Kleintreten, der in dem Kader steht.
Marco, wie siehst du es?
Ja, es macht natürlich Spaß, solche All-Star-Teams quasi zu sehen. Wie gesagt, interessant wird es natürlich, wenn es jetzt in die K.O.-Spiele geht und auch da, Stolperfallen kommen. Morgen die Tschechen wird schon kein Spaziergang, auch wenn die jetzt nicht total überragend gespielt haben bis dato. Aber ab jetzt geht's um die Wurst. Und ich glaube, das Problem an solchen Teams könnte einfach sein, außer Gold wird dir nichts verziehen werden halt so. Also Gold lässt man noch so eben durchgehen. da ist natürlich auch nochmal ein anderer Druck. Aber die Jungs zusammen zu sehen, ist natürlich als hättest du irgendwie einen Achtjährigen an die Playstation gelassen und die Kader zusammenstellen. Ne? Das ist, da kannst du als Fan nicht, aber deswegen freut man sich ja auch so ein Turnier. Ja, genau. Und Trades ablehnen, ausgeschaltet und dann läuft's. Genau. Und du hast, deswegen freuen wir uns ja haben uns ja auch so auf dieses Turnier gefreut und jetzt geht's um die Wurst, ab morgen geht's richtig los, dann kommt das Viertelfinale, dann sind die besten 8 Teams unter sich und Deutschland ist zum Glück dabei und dann schauen wir mal, wie sich die alle schlagen. Also wie gesagt, wenn am Ende Schweden, also wir haben das ja gerade so gesagt, ne? Aber wenn am Ende jemand sagt, Schweden holt Gold, sagt ja auch keiner. Wie gesagt, gerade mit dem Fun Fact vom Helmut mit den meisten First Round Draft Picks, da sagt ja keiner, ja, seid ihr denn verrückt geworden? Ne? Es sind absolut enge Kisten. Stefan hat gerade gesagt, Phrasenschwein, jedes Duell ist ein Spiel. Du stehst falsch morgens auf, der Gegner hat den etwas besseren Tag erwischt und dann sitzt dann doch ganz eng beieinander. Deswegen, ich freue mich total auf die Tage, die jetzt vor uns liegen. Das wird das Highlight jetzt für die nächsten Wochen, bis die NHL-Playoffs losgehen für mich.
Ja, ich habe natürlich gespannt eure Hockey Marshals Folge gehört zum Turnier auch. Und ich glaube, Ralf hat es gesagt mit seinen Avalanche, dass Makar und MacKinnon da irgendwie in einer Reihe zocken in Powerplay ist vielleicht gar nicht so die gute Idee bei dem Powerplay.
Ja, ich weine heute noch. das schlechte Powerplay der Colorado Avalanche.
Ja, die sind ganz übel dran, ich weiß. Ich habe es vernommen. Aber ich glaube tatsächlich, dass vielleicht, also es werden definitiv Manager aus der NHL da auf der Tribüne sitzen, aber ich glaube, die schauen schon auch auf ihre Spieler, die dann eventuell auch mal in anderen Reihen zusammenspielen oder auch ein Spieler von ihnen vielleicht mit einem bestimmten Spielertyp in der Reihe besonders gut funktioniert, mit denen er in der eigenen Organisation nicht so spielt, dass die dort vielleicht schon auch sehr interessiert verfolgen, weil das ist halt auch mal so ein kostenloses Ausprobieren für die sozusagen, wo es keine Punkte in der Liga kostet. Glaub schon, dass das schon sehr aufmerksam beäugt wird.
Das kann ist definitiv möglich. Dann schauen wir doch mal zum deutschen Team und ich sag mal so, wenn man jetzt die Ergebnisse anschaut und auch ein bisschen auch die Auftritte selbst, würde ich jetzt mal sagen, eher ein bisschen durchwachsen. Das erste Spiel gegen Dänemark für mich noch so das Beste, gegen Lettland verloren und klar, gegen die USA holst du nichts. Wie bewertet ihr denn die Gruppenphase der deutschen Nationalmannschaft der Männer, Stefan, bis zu diesem Zeitpunkt?
Puh.
Also kannst du mir auch gerne widersprechen, ne? Das ist ja überhaupt mein Eindruck, den ich hatte bisher.
Schlecht fand ich kein Spiel. Ich fand, einzelne Spieler haben das Niveau nicht gehalten, das sie versprechen, vom Namen her. Marco hat es am Anfang schon gesagt, das sprechen wir mit Namen an. Kai Wissmann war seit September nicht auf dem Eis. Tobi Rieder war jetzt eine lange Zeit raus. Hat in München davor aber sehr gut gespielt, direkt davor. Aber trotzdem bist du halt nicht so im Flow. Und es gibt halt einfach Spieler, die auch Dominik Karun. Es war ein Wagnis, solche Leute mitzunehmen. Bei manchen lohnt sich's. Also ich finde, Dominik Karun spielt eine super Vorrunde oder Hauptrunde, je nachdem, wie man sie nennen will. Nicht, weil er offensiv so wahnsinnig kreativ ist, sondern weil er unheimlich gut backcheckt und sich aufopfert fürs Team. Und das kenne ich so von ihm nicht, muss ich sagen. In der Schweiz schreibt man ja immer so schön vom Schillerfalter. Ich finde, dass das trifft ganz gut bei ihm, aber er ist da wirklich so zum Workhorse mutiert und das steht ihm auch gut. Es ist, also dieses Lettland-Spiel war maximal schwierig und hat, glaube ich, einfach auch die Schwächen aufgedeckt. Man hat gesagt, glaube ich, scheiß drauf, alles in die Offensive, mehr Tore schießen als fangen, die Abwehr ist da gut genug und das ist sie einfach im Moment nicht. Wagner und Seider stechen raus. Die zwei machen das unheimlich gut, aber von Seider würde ich offensiv noch ein bisschen mehr erwarten. Aber defensiv macht das gut und da siehst du einfach die Abgeklärtheit. Und dahinter wird's mau. Kälble, gut. Also finde ich den drittbesten deutschen Verteidiger. Moritz Müller macht's wieder hervorragend, würde ich gerne mehr sehen. Gawanke, ich glaube, so um die 10 Minuten Spielzeit, für das macht das okay. Ich glaube, seine Rolle ist auch anders als im Verein. Also ich glaube, er soll wirklich sehr defensiv spielen. Ist okay, aber auch, finde ich, nicht das, was er kann. Aber noch im Rahmen. Und Kai Wissmann fällt für mich ganz klar ab. Ich verstehe auch nicht, warum der so viel Spielzeit kriegt. Das ist, ich sag's einfach gerade raus, eine Katastrophe. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er da sieht. Vielleicht sehe ich es falsch. Bitte widersprecht mir gern. Aber es ist vom ersten Spiel, finde ich, dass er wirkt wie falsch Geld.
Ja, also ich widerspreche dir nicht. Also Kai Wissmann, definitiv ein verdienter Spieler. Wir wissen alle, was er kann und wie wichtig er für die Eisbären Berlin ist. Aber das Turnier kommt definitiv einfach zu früh, ist ein großes Wagnis. Ich finde es gut, dass man ihn mitgenommen hat. Ist ja nicht so, dass man jetzt nicht noch einen Verteidiger da sitzen hat, der noch gar keine Minute gespielt hat mit Corbinian Geibel. Ich hätte mir gewünscht, dass man denen dann zumindest mal eine Chance gibt. Und weil ich bin da voll bei dir, ich hätte wahrscheinlich ziemlich ähnlich ausgedrückt wie du. Ich würde auch sagen, das ist eine mittelschwere Katastrophe, was da passiert. Mir tut tatsächlich hin und wieder Jonas Müller ein bisschen leid, weil der steht mir manchmal mit auf dem Eis und muss sein Verteidigungspartner damit durchtragen. Die sind auch die beiden mit der schlechtesten Plus-Minus-Statistik, mit -3, die beiden. Fand die Spiele in der Gruppenphase alle nicht berauschend. Also das ist, es waren immer ein paar Minuten dabei, die, also jetzt mal blöd gesagt, ist der Traumstart gegen Dänemark mit dem Tor nach ein paar Sekunden nicht da, dann kann das Ding auch ganz anders ausgehen. Und danach, also man ist nie richtig reingekommen, heute gegen Frankreich gutes erstes Drittel, im zweiten Drittel überhaupt nicht präsent, den Gegner katastrophal stark gemacht, ein Gegner, den man auch wirklich stark machen muss, da wäre sonst nicht mehr viel gekommen und dann hat man es im letzten Drittel zu Ende gespielt vernünftig. Man steht da, wo man hin wollte, das ist ich sag mal, das mindeste Viertelfinale zu erreichen mit dem Kader, so hat man sich das vorgestellt. Jetzt hat man die Paarung gegen die Slowakei, die Slowaken, wie gesagt, sind überraschend Gruppensieger geworden, macht man jetzt nicht im Vorbeigehen, ist allerdings auch, da komme ich wieder zu Stefans Aussage, es ist ein Spiel und Deutschland-Slowakei ist nicht ist nicht definitiv nicht wie die USA, die Slowaken. Das ist ein Gegner an dem richtigen Tag mit der richtigen Einstellung. Sind die für uns auch zu packen? Ich würde beide Teams ungefähr als gleich stark einschätzen. Also das wird eine enge Kiste morgen. Ich hoffe einfach, dass morgen, weil er hat mir ganz gut gefallen, Stachowiak wieder spielen kann. War zwei Spiele nicht raus. Dafür Parker Toomey hat die Rolle super übernommen, würde ich sagen. Das geht sehr, sehr gut. Ansonsten verstehe ich tatsächlich auch nicht. Bei Karun stimme ich dir zu. Mit dem Backcheck nach vorne habe ich mir mehr erwartet. Der war lange verletzt. Rieder war lange verletzt. Ja. Und dann haben wir doch noch, wen übersehe ich denn jetzt hier? Wir haben noch jemanden, der lange verletzt war. Ich verstehe auf jeden Fall nicht, warum auch hier wie bei Kai Wissmann an den Verletzten festgehalten wird. Und nicht einem Justin Schütz, den man ja auch dabei hat, die Chance gibt. Denn Tobi Rieder vorne für mich eine Enttäuschung. Wie gesagt, auch mit der Verletzungsgeschichte absolut verständlich, dass die Jungs da auch Zeit brauchen. Man hat die anderen Spieler dabei. Ich verstehe einfach dieses Nachjustieren nicht, dass man das nicht mehr ausprobiert. Wenn morgen genau die Jungs explodieren, hat Herr Kreis alles richtig gemacht und dann lupfe ich die Kopfbedeckung. Aber ansonsten habe ich ein bisschen Angst, dass man zu lange an den falschen Spielern festhält. Ich kritisiere nicht die Nominierung, sondern ich kritisiere, dass im Turnier nicht drauf reagiert wird. Weil ist ja auch jetzt interessant, Stefan, wir haben kein Spiel zusammen gesehen. Wir wohnen ja auch in Deutschland doch einiges auseinander, aber die Beobachtungen sind ja nun mal dieselben. Da muss man ganz, ganz klar sagen, da geht noch mehr. Wie gesagt, wir haben da starke Spieler, Parker Tuomi, zwei Spiele gemacht, kommt rein, macht seine Sache super. Kommt aber natürlich auch von einem Team, was gerade einen super Lauf hat. Genauso, was du gerade angesprochen hast, Moritz Müller, jetzt wollte ich schon Seider sagen, aber Moritz Müller würde ich gerne mehr sehen. Da merkt man das Leadership-Gen. Wir hatten die Diskussion um die Kapitänsfrage. Der will unbedingt, der geht da voran. Und ich verstehe es auch nicht, warum der Kai Wissmann in der aktuellen, ich finde, man tut ihm halt auch keinen Gefallen. Es sieht richtig, richtig, ja, die Handlungsspanne ist recht lang, würde ich sagen. Also er überlegt, da ist der Gegner schon da, Puck ist weg gegen Lettland, das Überzahl, 5-3 Überzahl, ging los mit einem, die erste Strafe mit einem katastrophalen Fehler in der Verteidigung, wie ich finde. Und das geht so ein bisschen bei der Medien, es wird natürlich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich wechsle manchmal zwischen TV und dem Stream, das geht so ein bisschen in der Medienberichterstattung auch so ein bisschen unter, dass das so, also mir werden die Spiele manchmal zu schön geredet, das ist, da passiert ganz, ganz viel, wo ich Moritz Müller auch zustimmen würde, ja, auf dem Papier ist das die beste deutsche Mannschaft, aber das ist nicht die beste deutsche Mannschaft, die ich jemals gesehen habe, da haben andere Teams mehr als Team gespielt und das ist ein komplettes Spiel, ne, wir spielen nicht nur nach vorne. Jetzt bin ich als Hockey-Marshall hier, ne? Jetzt muss ich über die NHL-Spieler. Dreiseitelstützle, das ist alles super. Ich meine, jetzt hat mittlerweile Peterka, Reichel, Alarm ihre Tore gemacht. Das ist so, wie man sich das vorgestellt hat. Das ist auch super. Und die sind auch Stützle und Dreiseitel mit jeweils 6 Punkten halt auch vorne mit dabei in der Scorerwertung. Alles top. Aber das ist einfach ein Teamsport. Man muss auch nach hinten verteidigen. Und als Mannschaft geht definitiv mehr. Und wie gesagt, nur ich habe es gerade schon mal angesprochen, ich würde dann gerne verstehen, wie ein Tobi Rieder nach 3 Spielen oder nach 4 Spielen heute insgesamt 3 Schüsse aufs Tor bis jetzt fabriziert hat. Das ist für einen Spieler diesen Formats auch einfach zu wenig. Und dann, dafür haben wir auch zu wenig NHL-Spieler. Die DL-Spieler dahinter müssen performen. Die müssen natürlich auch die Eiszeit bekommen, aber die müssen natürlich auch dann ihre Leistung zeigen. Und da weiß ich nicht, wo der Schuh drückt. Liegt es daran, dass man sich zu sehr auf die NHL-Spieler verlässt. Also ganz oft finde ich, Leon Dreiseitel wird angespielt. So ein Josh Samanski hat es ganz gut drauf, würde ich sagen. Der gibt, da habe ich manchmal das Gefühl, der gibt den Puck dann ab, so nach dem Motto, Leon, zeig mal deinen Zauber. Hauptsache, ich habe den nicht. Ja. Das finde ich dann tatsächlich für jemanden, der auch in der NHL spielt, ein bisschen zu wenig, ehrlich gesagt.
Ja, ich würde da gerne einhaken bei Rieder. Völlig richtig, Tuomi macht das, was er kann und was er im Deutschlandcup schon gezeigt hat. Er bringt Energie ins Spiel und das macht Rieder nicht. Ich finde Rieder nicht so schlecht. Er macht seine Rolle und er ist, glaube ich, tatsächlich auch viel einfach fürs defensive Killing, auch beim Powerplay, also bei unserem Penalty-Kill dabei und soll da spielen. Bei Wissmann 100%, nimm den aus der Schusslinie, bring den Müller in der Reihe, mach Müller-Müller-Reihe, gibt Geibel eine Chance, der macht einen super Job in Berlin schon das ganze Jahr. Und wenn du dann Tomi mit Rieder tauscht, dann kannst du Rieder halt eventuell mal, kannst du mal den Justin reinbringen, kannst du machen, ja. Ich verstehe ein bisschen, warum er ihn nicht spielt. Er hat jetzt auch nicht so wahnsinnig den Lauf in der Liga und er ist jetzt auch im Defensivarbeit jetzt nicht der Begnadetste, sagen wir mal so. Und bei der ganzen Offensivpower brauchst du das halt irgendwann auch. Aber umso mehr verstehe ich dann auch nicht, und da kam noch gar nicht zur Sprache, was ist denn mit Marco Sturm? Also,
Nico Sturm.
Der kriegt unter 10 Minuten meinst Eiszeit. Marco Sturm, ja, Nico Sturm, ja. Marco Sturm auch eine Frechheit, der bringt gar nichts, aber nein, aber Nico Sturm, ganz ehrlich, unter 10 Minuten Eiszeit, ich verstehe, dass man ihn in die vierte Reihe stellt, auch für PK und so weiter und so fort, aber am Ende verkürzt man die Reihen, das kennt man ja auch, und dann rücken ja auch Stützle und Peterka hoch zu Dreiseitel. Warum geht ein Nico Sturm da nicht mit rein? Mal einfach mal ausprobieren, einen Arbeiter, der dir vom Tor einparkt. Oder zumindest die zweite Reihe mit, also so einen Spieler unter 10 Minuten Eiszeit bringen, der in der Crunch-Time dir so viel Pucks holen kann, auch durch die Bullies, nutzt du nicht. Also das ist irgendwie, ja, mir kommt es so vor, ich habe mein System und mein Gedanken im Kopf und die fahre ich jetzt bis zum Ende. Egal, ob es gut ausschaut, ob es schlecht ausschaut, das eine Spiel kann uns jetzt gut getan haben, weiß man nicht. Und ja, ich höre auch oft, ja, die Mannschaft muss sich finden. Dann kommt das nächste Argument, ja, die anderen haben so auch noch nicht zusammengespielt. Aber es sind halt einfach auch nicht 20 NHL-Spieler, die sich halt auf andere Leute dann halt auch aufgrund der Qualität besser einstellen, sondern es ist halt ein paar sehr, sehr, sehr gute, ein paar gute und im Moment ein paar Mitläufer. Also ich würde keiner sagen, dass es eine Katastrophe ist, das wäre unfair. Aber es gibt einfach Leute, die unter ihrem Niveau spielen.
Mhm. Ja. Ich würde gerne auf das Spiel heute nochmal zu sprechen kommen gegen Frankreich, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, nehmen wir ja Dienstagabend auf. War dieses Spiel nicht auch so ein bisschen sinnbildlich für die aktuelle Leistung? Man spielt gegen ein Team, wenn man die Kader nebeneinander hält, muss man sagen, ist ein klarer Unterschied erkennbar. Und jetzt abgesehen von dem Ergebnis, das schaut auf dem Papier schön aus, muss man so ein Team, und das ist jetzt gar nicht despektierlich gegenüber Frankreich gemeint, wenn man einfach die Kader nebeneinander hält, muss man so ein Team nicht in einer anderen Art und Weise bespielen, Stefan?
Ja, es ist sehr schwierig. Also das erste Drittel war klasse. Da brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Ich möchte es positiv sehen. Das sag's extra dazu. Ich möchte es positiv sehen. Realistisch, glaube ich, ist es vielleicht anders. Aber ich versuche es einfach als positiv einzuordnen. Man hat am 14., 15. Back-to-Back gespielt. Dann hat man einen halben Tag frei gehabt, vor allem einen Tag und einen halben frei gehabt. Und dann hat man jetzt wieder das Spiel gehabt und hat morgen 24 Stunden später das nächste, wo wieder wahnsinnig wichtig ist. Es gibt keine unwichtigen Spiele mehr, das ist klar. Aber vielleicht hat man da einfach nach einem 3-0, wo man immer sagt, worst lead in Hockey und so weiter, es kommt nicht von irgendwo, gesagt, hey, wir haben schon ordentlich was im Tank. Seider, Dreiseitel haben schon 28 Minuten plus teilweise gespielt. Wir sind jetzt 3-0 vorne, schauen wir, dass wir das runterspielen. Und dann dieses Maß zu finden. Wir stecken ein bisschen zurück, sind aber weiterhin so dominant, dass wir das Zepter in der Hand haben. Ist schwer zu finden. Das hat man im letzten Drittel gefunden. Ich möchte es positiv eben sehen und sage, man hat es davor versucht, dieses Maß auch schon im zweiten Drittel zu finden, um einfach ein paar Körner zu sparen, damit man morgen einigermaßen frisch ist.
Ja, ich habe vorhin gesagt, man hat die Franzosen stark gemacht, ja. Stefan hat da vollkommen recht, das ist natürlich im Turnierverlauf zu sehen, und natürlich wird der eine oder andere gedacht haben, okay, also es war ja klar, du spielst gegen die Franzosen und es wird der Gegner für die Slowaken ausgespielt. Und also du wusstest schon im Vorfeld, wann du spielst, gegen wen du spielst. Und Stefan hat gerade schon gesagt, 24 Stunden später steht das nächste Spiel an. Das hast du natürlich im Kopf. Das darf natürlich, wenn wir jetzt die Franzosen da irgendwie vom Eis gefegt hätten, hurra, und morgen steht da eine müde Mannschaft auf dem Eis, ist auch niemandem geholfen. Auch überhaupt alles, was wir jetzt gesagt haben, klingt ja erstmal jetzt nicht total euphorisch. Das soll einfach nur zeigen, dass man auch so eine Übermannschaft nicht herbeireden kann, sondern dass da natürlich Leistung hinterstehen muss. Dass Deutschland bei den Olympischen Spielen im Viertelfinale steht, ist auch nicht immer selbstverständlich gewesen. Dementsprechend, das Team funktioniert ja und ich wünsche mir einfach, dass sie jetzt, also mit einem Sieg morgen wird es ein super erfolgreiches Turnier, dann spielt man um Medaillen, ne? Dann stehst du im Halbfinale, dann, das ist jetzt ein Spiel weg und wie gesagt, Slowakei, Deutschland, wenn uns das vorher auch einer aufgemalt hätte, egal wie jetzt die Slowaken als Erster da durchgehen oder so, die Viertelfinalbegegnung Slowakei gegen Deutschland, bei diesen Nationen und diesen Kadern, die dabei sind, hätte auch jeder von uns direkt die Unterschrift gesetzt und hätte gesagt, alles klar, nehmen wir fürs Viertelfinale, weil das ist ein Gegner, der ist noch machbar. Eher als wenn Deutschland Kanada jetzt im Finale stehen würde, weil dann wäre wahrscheinlich vom Gefühl her nichts gegen die Slowaken, Top-Mannschaft, aber es wäre natürlich ein anderes Gefühl vor dem Spiel als Fan. Ne? Was definitiv jetzt noch kommen muss, ist, wir haben bis jetzt hier, wenn ich das mal überblicke, wir haben zwei Tore, die aus der DL gekommen sind. Aus der Schweiz noch kein, aber gut, das ist auch nur ein Spieler und der Rest ging an die NHL, alle Tore der deutschen Mannschaft. Also es haben noch Freddy Tiffels und Lukas Käble haben getroffen und sonst haben nur nordamerikanische Profis oder Deutsche, die in Nordamerika ihr Geld verdienen, getroffen bis jetzt. Da wäre es natürlich schön, weil das haben wir gemerkt, die Amerikaner, wenn dann sobald ein Gegner kommt, der die Mittel hat, die Jungs, ich sag mal, Sonder zu bewachen oder etwas kälter zu stellen, dann wird es natürlich schwerer, weil wir dann doch leichter auszurechnen sind als jetzt eine kanadische Mannschaft, ne, wo alle vier Reihen All-Star-Potenzial haben. Ne? Das ist klar, wir sind Deutschland, aber es wäre trotzdem schön, weil wir haben ja auch torgefährliche Spieler mit dabei. Schade, dass Marc Michaelis heute am Pfosten gescheitert ist. Ich glaube, das hätte auch nochmal einen guten Push gegeben, wenn, das ist natürlich ärgerlich. Ich hoffe, bis morgen kann er es vergessen. Ansonsten hat er ein tolles Spiel gemacht. Ich komme ja aus einer Zeit, da war das nicht selbstverständlich, dass Deutschland bei solchen Turnieren, dass man überhaupt in die Reichweite von Medaillen kommt. Und von daher, unterm Strich, ist das Turnier bis dato ja so gelaufen, wie man sich's gewünscht hat. Ja, und wenn die morgen gewinnen, nehme ich die Kugel trotzdem auseinander. Ne?
Ja, das ist ja eben das. Das wollte ich gerade sagen. Dieser Korridor zwischen Minimalziel und super Erfolg ist halt ein Spiel. Also das ist halt schon schwierig. Und wenn du halt guckst jetzt, ja, Slowakei hat die Gruppe gewonnen. Warum? Weil sie die Finnen im ersten Spiel auf dem falschen Fuß erwischt haben. Haben natürlich ein super Spiel gemacht. Slavowski ist natürlich ein Spieler halt, der immer für Show gut ist. Aber ich bin jetzt kein NHL-Experte, bitte widersprecht mir da, aber ich habe so das Gefühl, das ist so ein 50-50-Spieler auch irgendwo. Du weißt nie, bekommst du jetzt Weltklasse oder Durchschnitt. Und dann hast du gegen Italien das zweite Spiel mit Ach und Krach gewonnen, mit 3-2, wo jetzt wirklich nicht das heißeste Eisenfeuer waren, die Italiener. Auch damit Clara natürlich super gespielt, das Turnier. Und dann klar gegen Schweden verloren. Also klar, jetzt nicht abgeschossen worden, aber auch 5-3 jetzt mal das Ergebnis hinten angestellt. Ich fand schon, dass das schon eingenordet wurde, das slowakische Team da, wo es doch wirklich steht, von der Dominanz her. Also so weit ist man da von uns nicht weg. Und wie du sagst, wir brauchen nicht diskutieren, ob Kanada oder USA schlagbar gewesen wären sonst. Es ist alles drin, absolut. Grubi hält super. Den werden wir brauchen, da bin ich relativ sicher. Und dann halt einfach hoffen, dass wir vorne, so wie Kreis anscheinend es geplant hat, so produzieren, dass wir es hinten dann auch fangen können. Weil die Slowaken haben auch jetzt wie viel? 1 gegen Finnland, 2 gegen Italien, 5 gegen Schweden. Also sattelfest sind die hinten jetzt auch nicht.
Ja, Marco, wie würdest du denn die Slowakei einschätzen? Ich finde tatsächlich auch ein ganz interessantes Team. Es sind auch einige interessante Namen dabei oder bekannte Namen. Thomas Tatar unter anderem kennen wir ja, oder auch jetzt gerade den angesprochenen Juraj Slakowski aus Montreal. Wie würdest du die Slowaken einschätzen, Marco?
Absolut auf Augenhöhe mit Deutschland. Also das ist von der Kadertiefe und so, das ist so ein Gradmesser. Also ich wäre da auch bei, das ist morgen so ein 50-50-Ding. Und ich hoffe, dass es irgendwie 3-2, 4-3 für Deutschland ausgeht. Es wird tatsächlich davon abhängen, wie wir in der Defensive stehen morgen. Das ist vorne, ja, Slafkovský, gut. Da würde ich tatsächlich sogar sagen, von der NHL Feuerpower nach vorne haben wir einfach Stützle und Dreiseitel. Die alle drei haben zusammen, also jeder von denen hat 6 Punkte, davon haben wir 2. Und das ist schon, ist natürlich gut, dass wir das auch auf, weil die Slowaken, ich sage ja in der Kadertiefe, ähnlich wie Deutschland, die haben nicht die Mittel wie die Amerikaner, Stützle und Dreiseitel mal so eben mit 2 Reihen kalt zu stellen. Sondern es wird schon schwierig. Die werden sich für einen entscheiden müssen. Dafür haben sie die Mittel, definitiv. Aber die werden nicht beide komplett bewachen können. Und wir haben allerdings auch die Mittel mit Moritz Seider einen starken Verteidiger gegen die eine herausragende Reihe der Slowaken zu stellen halt. Ne? Und wie gesagt, morgen ganz, ganz enge Kiste. Das ist absolut machbar. Und sollte das gut für Deutschland ausgehen, stehen wir im Halbfinale. Und dann, wie gesagt, ist das, man erinnert sich ja heute auch an 2018 an die Silbermedaille, die gar nicht so weit weg von Gold gewesen ist. Also das war ja ein unfassbares Finale. Die Vorrunde war nicht so gut damals. Ne? Das war mit viel Pech. Ne? Da waren enge Kisten. Und das ging dann erst in den K.O.-Spielen los. Das vergisst man natürlich schnell. Am Ende ist das ja auch scheißegal, auf gut Deutsch gesagt, wie man da hingekommen ist. Wenn man am Ende das Halbfinale eintütet, dann war es ein total erfolgreiches Turnier. Da wird in der Rückschau keiner mehr gucken und sagen, naja, gegen Lettland hat man die Punkte liegen lassen. Am Ende muss man vielleicht sogar sagen, gut gemanagt das Turnier. Also ist ja eigentlich vom Werdegang, so ist ja auch nicht blöd anhören. Du hast jetzt im ersten K.O.-Spiel Frankreich als Gegner, du weißt dann, du landest auf einmal gegen die Slowaken. Das ist ja vom Turnierbaum noch einer der etwas günstigeren Wege. Ne? Das hätte auch anders ausgehen können. Ne? Also das... Du hättest heute gegen die Tschechen spielen können, du hättest gegen die Schweizer spielen können. Das sind andere Kaliber halt, ne? Und
Schweden.
Ja, Schweden, die spielen jetzt gleich gegen die Letten. Ich bin mal gespannt, super gespannt, wie die sich schlagen werden. Und vielleicht muss man auch einfach sagen, wenn die Schweden jetzt gleich tatsächlich auch Probleme mit den Letten haben sollten, dann das sind alles gute Eishockey-Nationen. Wie gesagt, da oben hast du Kanada, USA, gebe ich euch vollkommen recht, die natürlich zumindest auf dem Papier erstmal nochmal herausstechen. Danach kommen Schweden, Finnland, dann ist alles super eng. Und dann hinten raus hat es Italien und Frankreich, für die das Ganze eine Nummer zu groß gewesen ist, definitiv. Aber ansonsten Tschechen, Slowaken, die Deutschen, das ist alles ungefähr auf einem Niveau mittlerweile. Und das ist schon krass, dass Deutschland sich dahin gearbeitet hat.
Bisschen enttäuschend die Tschechen, oder? Wo wir gerade dabei sind. Weil, also von Weltmeisterschaften kennen wir jetzt was anderes von ihnen. Gut, da sind die NHL-Spieler nicht dabei und ich hätte deutlich mehr auch von denen erwartet. Also kann mir nicht vorstellen, dass man da zufrieden ist.
Ich glaube, die stehen genauso im Viertelfinale, falls die morgen die Überraschung gegen Kanada schaffen sollten. Das ist, dann fragt auch keiner mehr nach. Ja, aber ich bin voll bei dir. Das ist, von den Tschechen hätte ich auch tatsächlich mehr erwartet. Aber gut, das ist so ein Auf und Ab. Ne? Auch die Slowaken hatten ja mal total dunkle Jahre dazwischen. Ja. Von Weltmeister zu spielt gar keine Rolle mehr, ist da immer alles dabei bei denen. Das ist total crazy.
Ja. Stefan, zum Abschluss deine Preview auf das Spiel, also wenn die Aufnahme rauskommt, ist es ja heute um 12:10 Uhr. Interessante Uhrzeit, ja.
Ja, wie schon gesagt, also meiner Meinung nach müssen die Tore fallen. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir die Dinger reinbringen, dann kommen wir durch. Das ist der Plan, da sind wir am besten besetzt. Defensiv sind die Slowaken besser besetzt als wir, meiner Meinung nach. Tiefer besetzt vor allem auch. Es muss unser Sturm greifen, muss erfolgreich sein, wir müssen effektiv sein, so wie die Slowaken gegen Finnland. Dann glaube ich, geht's gut. Wenn wir vorne nicht treffen, dann wird uns hinten nicht retten.
Ich finde es trotzdem schön, bei aller Kritik, die wir hier geäußert haben, dass hier mit einer positiven Note rausgeht. Zum Abschluss eine Frage an euch, also zum Abschluss diesen Teils. Was war denn euer Highlight bisher bei den Olympischen Winterspielen? Gibt es da etwas? Es kann auch abseits des Eises sein.
Wie Krino Wilson auf den Boden geschmissen hat, als wäre er eine Lego-Figur. Das war enorm amüsant.
Also ich fand die Torhüterleistung im ersten italienischen Spiel herausragend. Waren die Schweden, ne? Die Schweden sind so hart geärgert worden mit und dann auf der anderen Seite. Es ist natürlich auch unfassbar hart. Der Gustafsson kriegt kaum Schuss und dann das erste Ding ganz, ganz unglücklich nach vorne abprallen lassen und dann stürmt auch noch so ein irrer Italiener drauf zu und verwertet den Rebound. Ich fand das, also das fand ich sehr, sehr schön zu sehen, dass es am Ende, es bleibt, auch das sagen wir in fast jeder Folge, es ist ein Ergebnissport. Ich meine, das ging ja dann für die Schweden noch gut aus, aber das war ja bis zur Hälfte des Spiels haben die Italiener, ich glaube am Ende oder zur Hälfte waren es 4 Schüsse und 2 Tore für die Italiener. Das war natürlich schon ganz, ganz stark, aber da ist ganz, ganz klar die Torhüterleistung. Das haben wir übrigens beim Damenturnier genauso gehabt. Herausragende Torhüterleistung mit unfassbar vielen Schüssen. Und aber sehr, sehr wenig Toren. Das hat mich sehr gefreut, dass da auch die Damen und die Herren Keeper zeigen konnten für die schwächeren Nationen, dass sie richtig, richtig gut sind. Ich habe tatsächlich nach dem Italien-Spiel auch von diversen NHL-Fans gelesen, Mensch, das wäre doch einer für uns. Und dann haben dann leider auch andere geschrieben, na, der ist allerdings auch gedraftet in der NHL. Also so einfach bekommt man den auch nicht. Und ja, das ist dann die 5 Minuten Ehre, wem Ehre gebührt. Und ich bin gespannt, ob sich da vielleicht der eine oder andere dann doch auch für die NHL mal empfehlen kann, mit einer Leistung bei so einem Turnier, um da zu beweisen, weil wie gesagt, wir reden jetzt nicht davon, wie sonst bei Weltmeisterschaften, dass es nicht die NHL-Spieler sind, sondern es war ja gegen ein hochkarätig besetztes schwedisches Team eine fantastische Leistung. Nicht nur in dem Spiel, wie gesagt, für die Torhüter natürlich in den etwas schwächer besetzten Teams. Schwierig, wenn da so eine Firepower auf dich zukommt. Aber wie gesagt, das fand ich insgesamt sehr, sehr schön.
Und sticht dann noch heraus, es reden ja viel über die Eisfläche, dass der noch kleiner ist und dass sich jeder umstellen muss. Ich glaube, für die Torhüter ist es am allerschwierigsten. Die arbeiten mit so vielen Automatismen und Mechanismen, die auf die Winkel abgestimmt sind. Also die überlegen ja nicht, welchen Winkel komme ich jetzt raus. Es ist immer die gleiche Bewegung. Und auf dem Niveau trainierst du ja nur noch Automatismen. Und für die ist es, glaube ich, das Schwierigste, diese Eisumstellung. Und die kriegen es hervorragend hin. Also da gebe ich dir absolut recht. Das ist schon cool anzuschauen. Also Torhüterleistung generell, jetzt nicht nur von denen man es erwartet, sondern generell auch da die Slowaken wieder. Beide Torhüter, die sie eingesetzt haben, waren für mich sehr interessant. Tut sich vielleicht auch einiges dann auf dem Transfermarkt im Sommer. Das könnte auch spannend werden.
Ja, wir haben ja schon gesagt, bei der Aufnahme eben mit Thema NHL, dass es sehr interessant wird, insgesamt auch, was für einen Impact diese Olympischen Winterspiele auf die NHL haben, auf die DEL, generell auf die Ligen, und da bleiben wir natürlich dran. So, wir switchen rüber in den Pulscheck DL. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei Marco. Vielen Dank für deine Zeit. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. War ein cooler Remix, wenn man es so, sagen kann, ne?
Ja, vielen, vielen Dank. Mir hat es auch großen Spaß gemacht und ich wünsche uns allen gleich, wenn ihr den Podcast hier hört, heute Mittag ein spannendes Spiel und einen guten Ausgang für die deutsche Mannschaft. Und euch noch viel Spaß beim weiteren Aufnehmen hier.
Danke dir, Marco.
Danke.
Wir hören uns. Bis denn.
Bis dann, macht's gut.
So, Stefan. Und wir switchen jetzt rüber. Thematisch, ja genau, der Pfiff ist da. Der Pfiff ist da. Das ist das Signal, dass wir jetzt nach knapp 50 Minuten rüber switchen in den Pulscheck. Und was haben wir uns jetzt dabei gedacht? Jetzt haben wir olympische Pause, wenn man so möchte. Aber trotzdem haben wir natürlich die DEL nicht aus dem Blick verloren. Und wir wollen heute sprechen über zwei Teams, die tabellarisch relativ nah beisammen sind. Und ja, ich weiß, die Witze werden oft tatsächlich gemacht in der Eishockey-Bubble. Wenn man das vor der Saison gesagt hätte, dass die Nürnberger Eistigers in der Nähe der Eisbären Berlin landen oder gerade jetzt nach 44 Spielen landen, dann hätten wahrscheinlich alle gesagt, hey, super Saison für Nürnberg. Wir werden jetzt gleich drüber sprechen, über die einzelnen Saisons, eben über die Eisbären Berlin und über die Nürnberger Eistigers. Und wir starten mit den Eisbären Berlin und für euch da draußen der Überblick. Jetzt auch mit ganz Olympia, die DEL ist ja eigentlich ganz weit weg, dass ihr wieder reinkommt. Die Eisbären Berlin derzeit in der Penny DEL auf Platz Nummer 7, 44 Spiele gespielt. 67 Punkte, das Torverhältnis liegt bei 143 zu 140. Ein Punktedurchschnitt, wenn das die Penny DEL uns weiter liefert, liefern wir euch den natürlich gerne auch. Von 1,523 und wir schauen auf den Trend, auch wenn es schon ein bisschen her ist. 2 aus den letzten 5 Spielen gewonnen. Stefan, Erwartung ist klar an die Eisbären Berlin auch schon vor der Saison. Meisterschaft ist das Ziel, ist ja auch jetzt nicht ganz vom Tisch. Trotzdem muss man sagen, jetzt gerade wenn man in der Realität ankommt, ist man schon tabellarisch etwas weiter entfernt. Wie ist denn die Saison bisher zu beschreiben der Eisbären Berlin?
Das ist eine schwierige Frage.
Wir sind bekannt für ganz schwierige Fragen und für noch bessere Antworten.
Ja, ich gebe mein Möglichstes. So in eine Saison zu starten mit der Situation an Spielern, die man hat oder eben auch nicht oder neu hat und dann gleich nicht mehr. Ich spreche von den Verletzungen, den unsäglichen Verletzungen am Anfang der Saison, ist natürlich sehr, sehr, sehr schwierig. Auf der anderen Seite kann man jetzt schon relativ lange wieder mit 4 Reihen spielen und voll besetzt und schaut's aber ehrlich gesagt nicht viel besser aus. Da sind eigentlich auch eher 50-50 die Spiele aufgeteilt. Es ist schwierig. Also Magenta Sport redet immer noch von den Eisbären als Top-Favorit auf die Meisterschaft. Schwierig. Finde ich auch ein bisschen unfair den Kölnern gegenüber, die einfach eine Bombensaison spielen. Aber ich verstehe natürlich den Hintergrund. Der Kader ist brutal gut aufgestellt, ist sehr, sehr breit. Kann natürlich jetzt am Ende wieder auch ein Problem werden, wenn alle fit sind. Aber so wie man Berlin kennt, sind die Spieler auch ja wirklich gut ausgewählt und charakterlich schwer okay. Es überrascht vor allem für mich, weil Berlin letztes Jahr so eine absolut verschworene Einheit war. Und wenn die negativen Umstände letztes Jahr im Berliner Kader ein positives hatte, war, dass die Mannschaft einfach so zusammengeschworen und zusammengeschweißt wurde schon fast, dass halt kein Blatt dazwischen gepasst hat in den Playoffs. Und dadurch war auch ein Grund, warum sie alles weggefegt haben, meiner Meinung nach. Jetzt haben sich ja da nicht viele Änderungen getan, aber anscheinend hat die Verletzungsmisere am Anfang da einfach so viel Unruhe und mangelndes Selbstvertrauen reingebracht, dass man es jetzt nicht so richtig rumgebogen kriegt. Und ich weiß, ich habe es schon vorher im Pulscheck gesagt, vor 2-3 Jahren, wo die Eisbären auch schon relativ abgeschmiert sind, kann man ja sagen, damals habe ich auch immer gesagt, au, jetzt haben sie 2-3 Stück Spiele am Stück gewonnen, jetzt kommen sie. Und die Qualität da ist da, aber sie kamen nie. Jetzt aus der Erfahrung raus tue ich mir jetzt auch schwer. Seit dem zweiten Teil der Saison sind es jetzt 18 Spiele, 11 Niederlagen. Die letzten 10 Spiele, 5 Niederlagen. Auswärts ein bisschen schwächer, teilweise sehr klare Niederlagen auswärts. Also irgendwie, ja, da könnt ihr halt in die Karten spielen, dass sie noch 5 von 8 Spielen, die jetzt übrig sind, zu Hause haben, dass sie einen Ticken besser zu Hause sind. Aber ich tue mir im Moment, und da spreche ich weiß gegen die meisten, ich tue mir schwer zu sehen, wie die Eisbären da reinkommen. Es ist sicher für sie jetzt die Pause perfekt. Da müssen jetzt alle zurückkommen. Natürlich nicht gut für sie irgendwo ist, dass jetzt Tiffels und Wissmann bei der WM dabei sind. Müller hat jetzt die ganze Saison gespielt. Ich glaube, man hätte mit der ersten Reihe da schon gerne jetzt noch ein bisschen Übungspotenzial gehabt, sagen wir es mal so.
Mhm.
Sie müssen jetzt wirklich nach der Pause richtig gut starten, glaube ich. Dass sie sich in den 8 Spielen jetzt richtig Selbstvertrauen nochmal holen, dass sie den Push schaffen in die ersten 6. Ich glaube, wenn sie durch die Pre-Playoffs müssen, dann kommen sie nicht weiter als Halbfinale Max.
Oh, da bist du jetzt schon beim Ausblick, da gucken wir nachher natürlich noch drauf. Jetzt hast du schon gesagt, Verletzte muss man eigentlich schon auch mit einbeziehen, wenn man die Saison bisher bewerten möchte. Ist es denn dann so, auch weil du ja schon so beschrieben hast, obwohl die Verletzten teilweise ja wieder zurück sind, dass man die Saison ein bisschen in so 2 Teile einteilen kann?
Boah, tue ich mir echt schwierig. Ich finde eben nicht. Normalerweise sagst du, ja, Verletzungspech und lief schlecht, aber läuft es jetzt wirklich besser? Ich
ja,
sehe da keinen Cut. Also,
ja.
Sie waren auch mal 8er, 9er, glaube ich, irgendwann im Laufe der Saison, aber da sind sie jetzt auch nicht Meilen davon entfernt. Und also es ist definitiv eine Saison, wo, glaube ich, kein Berliner Fan, noch weniger die Verantwortlichen, irgendwie happy damit sein können.
Ja.
Ist aber nicht, dass es so bleiben muss.
Ja, haben wir ja schon vorher gesagt, was sich nach Olympia ändern könnte. Was halt auch auffällt, ein Top 8, wenn man jetzt mal so einteilt, die meisten Gegentore mit Straubing bekommen, nach 44 Spielen, Torverhältnis, ja, vorher schon genannt. Ist diese Defensivschwäche nicht nur zu erklären, weil halt Wissmann ausgefallen ist, steckt ja sicherlich auch mehr dahinter.
Schwierige Frage wieder. Wissmann ist, glaube ich, neben seiner Leistung, auch wenn wir ihn jetzt stark kritisiert haben, das ist ja nicht, weil wir, also gerade haben wir über Deutschland geredet. Wir haben nicht über den Berliner Spieler Wissmann geredet. Wir haben über Deutschland geredet und so eine Kritik muss man halt auch immer faktisch sehen. Natürlich würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn er besser spielen würde, aber das ist einfach, was wir gesehen haben.
Ja,
was haben wir,
weil wir wissen, Eisbären, was er kann.
Genau, absolut. Bei den Eisbären ist seine Rolle nochmal ein bisschen anders. Er ist so ein bisschen der emotionale Support, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also so wie Moritz Müller in der Nationalmannschaft, ist ja Wissmann, glaube ich, schon bei den Eisbären wirklich wichtig für die Kabine auf dem Eis. Einfach reine Präsenz.
Mhm.
Klar, ist er ein Wahnsinnsspieler und er hat auch gut angeknüpft nach der Pause, so wie Rieder in München. Aber beide bei Olympia jetzt schwierig und ich glaube, man kann es nicht daran festmachen, dass es ist ein gehöriges Puzzlestück, das gefehlt hat, aber es wäre noch genug Qualität da, ja, zumindest mit den Top 5, 4, 5 mithalten. Ich sehe Ingolstadt, ob der Offensive da schon ein Stück drüber. München hat da zwar den Anschluss gefunden, Straubing ist auch nicht weit weg, aber ich sehe die zwei da noch ein bisschen irgendwie über die Saison hinterherhinken. Aber es ist ja trotzdem keine Katastrophensaison für die Eisbären. Also wie gesagt, wenn du irgendwie in die Top 6 reinkommst, mit einem guten Gefühl, dann ist immer noch alles drin.
Ja, übrigens, oder den Top 8, Berlin, die meisten Gegentore, 140, wird es gerade genannt, die Straubing Tigers, natürlich nicht, die haben 123, also da die...
Fischtown ist nahe dran mit 106.
Fischtown ist dran, genau. Ja. Um das nochmal ganz kurz zu korrigieren. Ja, man sagt ja immer, Torhüter sind auch nur so gut wie die Abwehr. Wie siehst du denn bisher die Saison von Hildebrand und Stettmar?
Ja, du sagst es eigentlich. Ich denke, dass ich würde die zwei zum Defensivverbund dazu zählen.
Ja,
es ist auch hier keine schlechte Saison. Hildebrand hat letztes Jahr schon gestruggelt und man hat schon gesagt, so, oh, da wird wohl Stettmar den Vorzug kriegen in den Playoffs. War nicht so. Also ja, ich glaube, er hat da sogar einen Vorzug gekriegt und hat sich dann irgendwie leicht verletzt oder war, ich glaube, familiär.
War dann raus.
Genau. Und Hildebrand ist dann wieder über sich hinausgewachsen. Das ist auch natürlich dieses Jahr wieder drin. Im Moment ist es wieder so, dass Stettmann mit 90,1% ein bisschen stärker ist in der Fangquote. Hildebrand bei 89. Und das Gleiche zieht sich so ein bisschen bei den beim Gegentorschnitt ist 0,1 weniger Stettmar. Bei den Goals Expected ist ein Gegentor mehr bei Hildebrand gefallen, das nicht hätte fallen sollen. Nee, andersrum ist es dazu gehört. Da ist Hildebrand sogar ein besser. Aber es ist alles marginal. Es ist unter den Nummer 1 Goalies ist der erste auf Platz 10. Also das ist schon auch schwierig. Und dann ist halt auch die Frage bei den Eisbären jetzt so auch, wo geht's hin mit den Torhütern? Also wenn du hörst, Stettmar ist in Ingolstadt nächstes Jahr.
Wieder Hildebrand, zurück.
Genau. Hildebrand könnte einen deutschen Pass bekommen. Also das hat man ja dieses Jahr schon gehört, dass da vielleicht irgendwas möglich ist. Jetzt ist er 5 Jahre in Deutschland. Weiß nicht, ob er das anstrebt. Auch da wäre die Tür offen. Sonst würde ich mich als Eisbären-Organisation vielleicht für einen kompletten Wechsel entscheiden, wenn komplett das nicht im Fokus ist. Ja, absolut. Es ist einfach, ja, klar hat Hildebrand wieder außerordentlich gut gehalten letztes Jahr in den Playoffs, aber es zählt halt die Hauptrunde schon auch ein bisschen was. Und da ist es das zweite Jahr, dass es jetzt schwierig ist. Und das ist halt für eine Ausländerlizenz im Tor dann für die Ansprüche, glaube ich, nicht genug.
Ja. Was auch auffällt, und da kommt man, glaube ich, schon teilweise auch wieder auf den Ausfall von Kai Wissmann zurück, die Special Teams, Powerplay, Eisbären Berlin, letzter mit 15, knapp über 15%, im PK auch nur 10. mit 76,82. Und warum ich da Kai Wissmann ansprechen möchte, ist, er ist ja sehr wichtig fürs Team, aber vor allem auch Dreh- und Angelpunkt im Powerplay. Und ich finde schon, dass man es da auch extrem gemerkt hat. Natürlich ist jetzt der Ausfall von einem Spieler nicht für das gesamte Powerplay verantwortlich, wenn es nicht funktioniert. Und trotzdem merkt man seine Abwesenheit. Geht es dir da genauso? Ich meine, die Zahlen sind schon sehr erschreckend. Also auf beiden Seiten auch das Powerplay. Vor allem, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass die Eisbären irgendwie in die Playoffs kommen, da sind diese Special Teams halt entscheidend.
Ja, absolut. Man sagt ja immer so schön, wenn du halt von der Blauen gefährlich bist, dann spielen die Stürmer besser. Woher kommt das? Habe ich auch schon ab und zu genannt. Wenn du von der Blauen gefährlich bist, müssen die Stürmer da aggressiver draufgehen. Dann wird vielleicht auch ein Stürmer von den Gegnern schon ein bisschen offensiver platziert, damit er schneller am Verteidiger dran ist. Und gerade bei Wissmann, den musst du eng nehmen, weil der einfach brandgefährlich ist von der blauen Linie. Und Und dann gibt es natürlich Platz vorm Tor. Je weiter die Stürmer nach zur blauen Linie rücken, desto mehr Platz gibt's im Slot. Dann hast du den Bumper in der Mitte. Wenn der Stürmer rausrückt, hat der Bumper mehr Platz. Dann kannst du so ein Tic-Tac-Toe mal ganz schnell, kennt jeder, hinterm Tor, wieder vors Tor.
Ja.
Oder aus dem Pulli-Kreis und Abzug schön spielen. Wenn du als Gegner diesen Bumper auch wegnehmen, hast du wieder auf den Seiten der Slack. Und da kommt dann auch wieder, was wir letztes Jahr sehr oft gesehen haben von Ty Ronning, einfach dieser Move, einmal zur Mitte reingezogen und dann abgezogen, wieder zum Tragen. Und das fehlt da natürlich. Wenn da von der Blauen relativ wenig kommt, und das kann man nicht anders sagen, also ich kann hier mal durchzählen, das sind knapp 15 Tore von der blauen Linie. Und das ist jetzt nicht nur ein Powerplay, das ist ja insgesamt.
Ja.
Da würde ich als Gegner deutlich massierter im Slot stehen und da den Topstars keine Chance geben. Auch Pföderl, für den Schuss brauchst du Platz, wenn du den nicht hast, schwierig. Und ja, also da sehe ich die größte Auswirkung tatsächlich auch bei Wismann. Mein Penalty Kill ist immer so eine Sache. Penalty Kill ist für mich eine Einstellung. Willst du Schüsse blocken?
Statement.
Ja.
Ja, yeah. Weißt du, was du meinst damit?
Wenn du Schüsse fressen willst, dann tust du das. Und ja, es kann natürlich sein, dass du irgendwie... Ja, nein, ich will es gar nicht schön reden. Man sieht es oft an den Teams in der Liga, die relativ weit unten auch in der Tabelle stehen, die haben überproportional gutes Penalty-Kill. Warum? Weil sie als Team spielen und weil sie bereit sind zu arbeiten. Und klar, wenn du so eine Verletzungsmisere am Hals hast, dann hältst du vielleicht nicht jeden Knochen rein, weil du sagst, ja, dann ist der Nächste raus. Noch dazu sind vielleicht halt auch die Spielertypen nicht alle dafür geeignet. Und wenn du kurz bist in der Bank, dann müssen da halt Leute Unterzahl spielen, die das halt nicht gerne machen. Also auch sowas führt dazu.
Mhm.
Das ist für mich nochmal was ganz anderes in den Playoffs. Da würde ich tatsächlich die Hauptrunde kann ich so hoch bewerten. Powerplay muss laufen. Und das muss sich auch einspielen. Das ist auch viel Skill dabei. Klar, du kannst auch trotzdem eine Mannschaft unten haben, die im Powerplay sehr gut ist, weil halt die erste Reihe vielleicht sehr stark ist und die anderen abfallen, dann läuft das Powerplay trotzdem. Aber normalerweise läuft ein Powerplay vor allem gut, wenn du zwei gute Formationen hast. Dann kannst du wirklich Druck machen und das haben die Eisbären. Und ich bin da auch sicher, dass auch Ronning, wenn man ihn jetzt offiziell relativ wenig sieht dieses Jahr, er liefert immer noch unfassbar ab. Also er hat mehr Punkte als Spieler. Der wird schon wieder kommen in den Playoffs, wenn er fit ist. Kororenko finde ich eine super Verpflichtung. Ich weiß nicht, wie es da um ihn steht. Ich denke, dass er nach der Pause hoffentlich wieder dabei ist. Den würde ich sehr, sehr gerne sehen. Also ich bin wirklich ein Fan von der Berliner Mannschaft, muss ich wirklich sagen, von den Skill her.
Ja.
Und ich würde das Ganze tatsächlich gerne funktionieren sehen. Wäre einfach geil fürs Eishockey.
Ich wollte gerade fragen, bei dem Ganzen, was wir jetzt auch festgestellt haben, ich meine, wir reden da jetzt ja nichts schön, gibt es trotzdem irgendwas Positives, dass du siehst, dass die Berliner vielleicht die restlichen Spiele besser machen können, hast du ja schon gesagt. Heimspiele, einige. Gibt es da was, wo du sagst, da könntest du einen Aufwärtstrend sehen? Ist es vielleicht der Olympia-Effekt?
Also es würde ihnen halt schon jetzt entgegenkommen. 5 von 8 Spielen zu Hause, habe ich vorhin schon gesagt. 1 der 3 Auswärtsspiele ist in Dresden. Die haben ja jetzt gerade alles, was... Ne, Ortega und Park spielen dort noch. Belassen wir es dabei. Ich glaube, ich weiß, was ihr meint. Es liegt schon bereit, dass man sich da einen Lauf spielen kann.
Mhm.
An der Seite wieder, man spielt noch gegen alle aus den Top 6 außer Ingolstadt in den Spielen. Das ist schon auch knüppelhart. Und jetzt Bremerhaven, wenn man jetzt auf die Top 6 rausschaut, wer erholt sie, spielt nur gegen 3 aus den Top 6, also und sind ja selber ein davon. Also es wäre möglich, dass man sich da einen Lauf spielt vom Programm her. Und sonst kann man halt natürlich Kirk und Tiffels rausheben und vielleicht, was viele nicht auf dem Zettel haben, Jonas Müller, fünften Meister Eiszeit in der Liga, Tiffels 35 Assists, Dritter in der Tabelle, Kirk 50 Punkte.
Ja, Wahnsinn. Das ist so krass.
Sind dann noch gar nicht alle
also wer Spiele den gespielt. Beim Eismanager vor der Saison sich genommen hat, ne, der muss ja wirklich Ahnung haben. Unfassbar.
Ja, ja, ich wüsste vielleicht jemanden, der hier sitzt, der ihn hat. Gell, Helmut? Aber es gibt auch jemanden, der trotzdem Hilfe. Noch vorne ist.
Ja, ja. Weiß überhaupt nicht, um was es geht.
Ja, alleine 30 Tore. Also ja,
es ist unfassbar. Auch die Streak, ja, also das ist ja wirklich unglaublich.
Wenn du früher gesagt hast, du gesagt, ein absoluter Top-DL-Spieler macht 40 Punkte pro Saison.
Ja, ja, fast 40 genau, ja, ja.
Gemacht.
Das ist ja noch nicht mal ansatzweise rum. Ja,
also.
Wirklich Wahnsinn, ja. Du hast schon gesagt, Ausblick, als wir in Berlin, 25.02. geht es weiter. Also es ist ja gar nicht mehr so lang hin, ne? Also das muss man schon auch sagen, daheim ja, gegen Straubing.
Da wissen wir endlich mehr. Also,
ja, ja,
es ist das super eng. Also, wenn wir vielleicht mal kurz ein Ausweichen von Berlin raus auf die Tabelle schauen. Natürlich hat sich viel sortiert irgendwo.
Ja, ja.
Aber du hast halt immer noch den Kampf um Platz 2 von Mannheim bis Straubing. Super, super eng. Klar, schaut jetzt Mannheim da ein bisschen davor aus, aber das ist tatsächlich ein Spiel und du bist dran, egal welche Mannschaft, bis zum Platz 5. Dann hast du den Kampf um Platz 6, kannst du sogar Wolfsburg noch mit reinnehmen. Auch da, die sind nicht so abgeschlagen, wie es aussieht. Das sind 3 Punkte auf Berlin. Die hatten am Anfang der Saison auch einen wahnsinnigen Lauf. Also lass die mal wieder klicken irgendwie, vielleicht auf blöd. Auch da noch möglich. Aber natürlich geht es erwartungsgemäß zwischen Bremerhaven und Berlin. Und dann hast du einen super engen Kampf um Platz 10. Also gerade diese Champions League, Viertelfinal-Playoffs, Pre-Playoffs, genau diese neuralgischen Punkte, wo man immer sagt, sind echt eng zusammen. Und da Platz 10, Nürnberg, Schwenningen, AEV, das macht schon Bock. Klar, ab 11 geht's halt einfach um die goldene Ananas. Und wahrscheinlich für Wolfsburg auch nicht mehr um viel.
Ja.
Für die Haie um nichts. Die sind 12 Punkte vorne, da kommt keiner mehr hin. Und ich habe irgendwo anders gehört, für die Haie wäre das jetzt so schlecht, die Pause. Nein, finde ich nicht. Du hast da jetzt eine Wahnsinnsserie gespielt, die hat aber auch gekostet. Du hast es gesehen, das erste Spiel danach, nach dem Bruch der Serie, gleich gegen Frankfurt verloren. Da hast du einfach gemerkt, okay, da ist man jetzt vielleicht auch über den Zenit hinaus. Also auch für die kommt die Serie nicht, kommt sie nicht schlecht.
Ja.
Und dann macht es halt einfach Bock im Moment, Eishockey zu schauen. Also ich finde, die Liga ist unheimlich spannend, wenn man die Punkte setzt. Natürlich die Schere wahnsinnig weit auseinander.
Ja.
Aber trotzdem, wenn man diese Punkte dann einfach anschaut, es ist so viel möglich. Und es ist wie letztes Jahr, Köln ist nicht Meister, bloß weil sie jetzt in der Hauptrunde da schon abgeliefert haben. Freut jeden, glaube ich, für die Haie. Ich müsste jetzt wirklich, außer vielleicht den AEV, keine Mannschaft, die wirklich überhaupt nicht mag. Für mich einfach ein sympathischer Verein. Ich mag ihn auch schon immer irgendwie einfach. Keine Ahnung, es ist einfach schön, dass sie irgendwo da mal wieder den Weg hochgefunden haben und umso schöner wird es dann auch, sie wieder zu schlagen. Jeder freut sich doch jetzt drauf, die Superhaie da runterzuholen von ihrem Thron in den Playoffs, oder?
Ja, und Playoffs ist halt auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja, jetzt hast du schon sehr viel von der Tabelle vorweggenommen. Wir gehen ja nachher ja natürlich noch ein bisschen drauf ein, weil es da tatsächlich auch noch einige interessante Punkte gibt. Schauen wir nochmal ganz kurz zurück auf die Eisbären. Spielen jetzt, wie gesagt, am 25.02. gegen Straubing zu Hause, dann zu Hause gegen Iserlohn, dann zu Hause gegen Bremerhaven in Dresden, in Nürnberg. Das sind so die nächsten 5 Spiele. Du hast es vorher schon ein bisschen vorweggenommen, trotzdem, weil es jetzt noch ein bisschen schon her ist. Was gibst du den Eisbären mit dieses Jahr? Was glaubst du, wo sich's hinentwickelt? Ich habe ja immer gesagt, sobald die mal in den Playoffs sind, jetzt wird's vielleicht sogar über die Pre-Playoffs gehen, dann ist es wieder ein anderes Team. Siehst du ja nicht so.
Kann man nicht sagen.
Das Aber wir sind da dafür, dass wir das jetzt vorhersehen. Du weißt es. Ja.
Damit die Leute wissen,
die Leute wollen es wissen, ja?
Genau. Ich habe es ja letztens schon gesagt, für mich wären die Eisbären Sechster. Daraufhin hat Bremerhaven gleich eine Serie gestartet.
Naja.
Ich kann es nicht sagen. Ich sag's ja ganz ehrlich, es entscheidet sich für mich, sagen wir die ersten 3 Spiele nach der Pause, wenn sie es da schaffen, den Flow zu entwickeln, sind sie brandgefährlich und dann ist der Meistertitel absolut drin. Gibt es da wieder ein 50-50, wie jetzt, sage ich, gehen sie in die Pre-Playoffs, dann haben sie zu viele Spiele, dann kommen sie nicht weiter als maximal Halbfinale. Ich würde es vielleicht sogar aufs Viertelfinale tippen.
Ja, wir kriegen ja auch schon ganz viele Nachrichten, die da so sagen, der Stefan soll irgendein bestimmtes Team schlecht reden, weil es dann gut lief. Ich glaube, bis auf Dresden hat es bei allen fast hingehauen, ne?
Ja, mein Gott, das Dresden war halt eigentlich nicht wirklich ernst gemeint. Da war eben die Sympathie dafür, weil ich finde den Standort toll. Ich mag die Stadt gerne. Das war eine wahnsinnig positive Atmosphäre in der Halle.
Ja.
Ich hätte mir einfach gewünscht, dass sie in der Liga bleiben. Deswegen habe ich es ja so scherzhaft sie ganz schlecht geredet, damit es anders eintritt, aber anscheinend muss ich es ernst meinen.
Ja, da reden wir nachher noch drüber in der Tabellenübersicht, weil ich glaube, bei Dresden müssen wir da nochmal gesondert sprechen. Wir schauen mal jetzt nach Nürnberg. Platz 9, 44 Spiele, 59 Punkte, Torverhältnis 138 zu 147 Punkte, Durchschnitt von 1,341 und auch wie die Eisbären 2 aus den letzten 5 Spielen verloren in dem Fall. Also genau andersrum, also 3 aus 5, so rum ist es. Und sagen wir mal so, vor der Saison fand ich so ein bisschen Fragezeichen versehen. Ich finde Nürnberg oder fand Nürnberg immer ein bisschen schwierig einzuschätzen. Wie ging es dir denn vor der Saison?
Ja, Nürnberg ist immer schwierig einzuschätzen. Sie haben jetzt Topspieler mit Barrett und Hedrick natürlich. Aber da hat ja auch keiner gewusst, wie die in die Liga kamen. So, ja, die schlagen auf jeden Fall 100% ein. Das sind halt immer so namenlose. Man kann viel in die Statistiken schauen, aber die sagen halt wenig aus.
Schwer vergleichbar.
Ja, wir haben einen Matt Stajan in München gesehen mit 1000 NHL-Spielen und was hat er gebracht? Rein gar nichts. Ein Darren Quint. Langsam as fuck, Entschuldigung.
Hallo, das war der Closer damals, ja? Wie sprichst du über den Closer, ne? Ich fand ihn super sympathisch, ne? Also das muss man schon sagen. Und
da geht es ja nicht um die persönlichen Sachen. Das ist ja, wie auch vorhin schon gesagt, rein faktisch.
Ich weiß schon, aber Darren Quint, also...
Ja.
Nein, den hast du halt nicht in Laufduell schicken dürfen. Da hast du ihn schon angesehen. Nee, aber der hatte dann, wie sagt man so schön, immer andere Qualitäten.
Ich habe immer gesagt, bleib doch einfach im eigenen Bullikreis stehen. Dann kannst du nicht überlaufen werden und dann machst du es mit dem langen Stock ganz cool.
Also ich muss sagen, ich habe nur positive Erinnerungen an Darren Quint. Also cooler Typ und cooler auch Meister geworden. Ne? Also nicht nur mit Berlin, sondern auch mit München. Also insofern, ja. Aber ich weiß, mit Matt Stajan, das gebe ich dir, das war große Verpflichtung, großer Name. Für mich als Toronto-Fan natürlich direkt absolut gehypt. Und das war dann im Endeffekt, weiß ich nicht. Aber ja.
Genau.
Aber wie war ja, der bei Nürnberg, bei den unbekannten Namen?
Genau, und ich möchte jetzt nicht diese Phrasen dreschen, das haben wir ja schon.
Haben wir heute schon genug, aber mach ruhig.
Ja, was dort einfach im Management für einen Wahnsinnsjob gemacht wird.
Ja,
das erwähne ich jetzt einfach nochmal.
Für uns sind es ja keine Namen, wenn man das so sieht, aber genau. Die wissen schon, wen sie holen. Das muss man ja, schon absolut. Auch sagen, gute Arbeit, die da in Nürnberg geleistet wird, auch mit den Mitteln, die sie haben. Das darf man nicht vergessen, ne?
Ja, eben. Und das ist halt genau das. Es ist dieses Jahr, glaube ich, ein größerer Sponsor eingestiegen, dass da wieder ein bisschen mehr Geld da ist, aber halt immer noch kein Vergleich zu früher. Und es ist einfach immer noch ein Kader, der einfach wirklich gut zusammengestellt sein muss, charakterlich, dass er funktioniert. Und da siehst du halt dieses Jahr, Nürnberg hat das gleiche Pech ereilt wie den Eisbären. Wie die Eisbären dieses Jahr, sie haben unfassbar viel Verletzte gehabt. Sie konnten nicht so viel nachverpflichten, deswegen ist es vielleicht auch nicht so aufgefallen. Aber da hat man einfach den Charakter von Evan Barrett gesehen, was der angerissen hat. Unglaublich. Ja. Du hast in jede Faser gespürt, wie er will und wie stinkesauer der war, wenn sie mit zwei mit U-Spielern aufgefüllten drei Reihen dann gegen ein Top-Team knapp verloren haben, war der stinkesauer. Und solche Spieler brauchst du. Das schauen die anderen sich ab. Die sehen, hey, der Kerl 58 Punkte, hat 44 Assists dieser gemacht. Und der ist immer noch stinkesauer, wenn er ein Spiel verliert. Also da muss ich mal rankommen. Hedrick, was der runterläuft.
Ja.
Top 5 in der Liga, 245 Kilometer fast gelaufen. Und dann Punkte ohne Ende. Also, das sind schon zwei gute Namen. Jetzt habe ich gesagt, es kommen viele Spieler, die von denen nicht viel zu erwarten ist oder wo man halt nicht genau weiß, was da auf einen zukommt. Jetzt haben sie dieses Jahr mit Murray einen verpflichtet, wo man schon wusste, was man bekommt. Der auch sehr, sehr gut funktioniert, finde ich. Wie man hört, ein guter Buddy von Barrett. Sonst hätte man wahrscheinlich die Finger auch nicht reingekriegt. Aber sowas brauchst du auch. Es ist auch ganz normal in vielen Vereinen. Ja.
Ja.
Leider jetzt auch nicht von Glück gesegnet. Sagen wir mal so, der gute Herr. Wie viele Spieler hat er dieses Jahr gemacht? Ich schaue gerade mal im Scoresheet. 34 hat auch, also 10 Spiele gefehlt. Aber bei dem weißt du einfach, was du bekommst. Das sind jetzt drei Spieler, die absolut performen, wenn sie auf dem Eis sind. Dazu kommen natürlich die Verlässlichen, sowas wie Charlie Sherrard zum Beispiel. Jetzt keine Übersaison. Und Hedrick muss man da mittlerweile auch dazu zählen.
Ja.
Julius Carra hat die letzte Saison auch schon gute Sachen gemacht. Sehr positiv fällt mir dieser Jakob Weber auf, der jetzt auch verlängert wurde.
Ja.
Hätte ich jetzt nicht erwartet, den Sprung Thomas Heigl mit Abstrichen. Natürlich ließ sich jetzt 20 Punkte hervorragend. Und er ist sehr, sehr aufgefallen am Anfang der Saison, aber es ist. Da siehst du halt, was es ausmacht, wenn du junge Spieler eine Chance in guten Reihen gibst.
Ja.
Da hat er halt in der Top-Reihe gespielt und dann trifft er auch. Das klingt jetzt despektierlich, ist aber null so gemeint. Ich finde Thomas einen guten Spieler. Ich habe auch zum Klausi, wo der Klausi natürlich gelacht hat, gesagt, ob der Thomas der Sniper ist und er eher so der spielintelligentere Spieler.
Ja, da glaube ich sinngemäß gesagt, das hätte er gern oder irgendwie so hat er.
Ja, ja. Er hat nur gesagt, ja, das Sniper gehen wir ihm jetzt mal.
Oder so, ja.
Da wird er sich freuen, so auf die Art.
Ja, genau.
Ja, macht natürlich auch eine tolle Saison, soweit. Man sieht aber jetzt, wo es halt wieder so Richtung dritte Reihe runtergeht, lässt das Scoring dann auch wieder nach. Cole Meyer macht eine gute Saison. Und dann hast du halt mit Duff McFalls, jemand, der weiß, wo das Tor steht.
Ja.
Absolut wichtig. Greg Morales wusste man auch nicht genau, was kriegt man da. Kriegt viel Speed, gutes Auge. Und die funktionieren alle so echt ganz gut. Also ich glaube, es wäre mehr drin gewesen, vielleicht ein, zwei Plätze mehr drin gewesen, wenn man nicht so eine Verletzungsphase gehabt hätte. Der einzige, wo mir halt ein bisschen abfällt, ist auch, wenn er natürlich viel verletzt war, Will Graber. Ist jetzt nicht der Scorer-Typ, aber ich finde, da müsste mehr kommen. Auch von Tyler Spieser hätte ich mehr erwartet. Hat jetzt eine gute Phase gehabt, ist jetzt wieder vielleicht ein bisschen abgetaucht. Die zwei, so, wenn man mal zwei rauspicken müsste. Aber es kann natürlich nicht bei allen hervorragend laufen, weil sonst wären sie nicht da, wo sie sind.
Ja. Wenn wir es mal so ein bisschen vergleichen mit letzter Saison, Nürnberg letztes Jahr nach 44 Spielen auf Platz Nummer 7 mit 63 Punkten. Jetzt hat man 59. Trotzdem, ich glaube, wenn man jetzt in Nürnberg fragen würde, so ob man bisher mit der Saison zufrieden ist, ich gehe mal davon aus, dass man schon sagt, es ist ganz in Ordnung, oder? Oder wovon würdest du ausgehen? So ein typisches Pre-Playoff-Team einfach, oder?
Ja, würde ich es ja einordnen. Kann man schon vorstellen, dass irgendwo ein Ziel muss ja auch ambitioniert sein. Ich sage immer, jede Mannschaft in der ersten Liga muss das Ziel haben, Meister zu werden. Weil sonst brauche ich als Profi nicht antreten. Da lachen immer viele drüber. Natürlich ist es bei dem einen wahrscheinlicher und bei dem anderen eher Nordstern. Aber ich finde, das muss immer her. Wenn man sich ein realistisches, hohes Ziel setzen wollen würde, würde man vielleicht sagen Top 6.
Mhm.
Sechster Platz ist jetzt für mich nicht super weit weg. So wie die Saison gelaufen ist, muss man auf jeden Fall mit dem 9. Platz zufrieden sein. Weil aufgrund, wie schon oft jetzt angesprochen, die Kader-Thematik, wäre auch, also ist für mich Pre-Playoffs ein Erfolg, Punkt.
Ja, würde ich genauso gehen.
Und wenn man 9. bleibt, 10. gegen Wolfsburg auch nicht chancenlos. Auf keinen Fall.
Ja, es ist ja generell so in der Region. Ich meine, gegen Berlin willst du natürlich nicht spielen, das ist klar. Aber wenn man dann in den Regionen ist, ist schon klar. Gibt es einen Mannschaftsteil, auf den du noch spezieller blicken möchtest bei den Nürnberger Ice Tigers?
Weniger Mannschaftsteil. Ich habe rausgesucht, sie sind das zweitbeste Team in den Zweikämpfen. Das ist so eine Zahl, die mich sehr überrascht hat. Auch die Schusseffizienz sind sie auf Platz 3 mit 11,44%.
Mhm.
Kann man mal noch so ein paar Zahlen reinwerfen. Penalty Kill. Eieiei.
Ja, das werfen wir lieber nicht mit rein.
Ja.
Ja gut, ja, aber auf Powerplay der anderen Seite gehört es ja auch dazu. Ja.
Ja, mein Gott, ja, Powerplay Platz 10 mit 17,4%, 74%, Penalty Kill Platz 13.
Ja, das ist natürlich schon schwierig. Ja. Aber
es ist auch, wenn man jetzt, du hast gerade angesprochen, so zum letzten Jahr 59 zu 63 Punkte, da sieht man irgendwo eine Konstanz. Das sind jetzt 1,5 Spiele Unterschied, 2 Spiele Unterschied. Man sieht auch jetzt zum Beispiel, dass dieses Slump, den sie jetzt so ein bisschen hatten, die letzten Spiele, war letztes Jahr zur gleichen Zeit. Sie sind danach nicht wahnsinnig gestärkt daraus hervorgegangen, aber sie haben sich schon ein bisschen stabilisiert und dafür spricht auch so ein bisschen das Restprogramm. Sie spielen noch einmal gegen die Top 6. Da zähle ich jetzt mal Bremerhaven, dann noch vielleicht, also Ingolstadt zähle ich dazu, Bremerhaven.
Ja.
Ja, dann sind es zweimal. Das könnte für sie ganz gut laufen. Wie gesagt, sie haben auch noch 5 Punkte Vorsprung auf Augsburg, die ein deutlich schwierigeres Programm haben.
Ja.
Also mal einen Ausblick zu geben. Ich denke, dass ich könnte mir vorstellen, dass sie mit Schwenningen Platz 9 ausmachen und da als Sieger hervorgehen. Kommt ein bisschen auf die Goalies drauf an. Das ist so ein bisschen so ein Schmerzpunkt. Ähnliche Statistiken wie Stettmann und Hillebrand. Ich war in München kein Fan von Fitzpatrick, haben andere ganz anders gesehen. Ich habe ihn immer Flipper Patrick genannt, weil er einen ganz unorthodoxen Stil und man sieht schon, dass er Kontrolle über die Rebounds hat irgendwie teilweise, weil er lässt sie extremst weit prallen und auch in Spaces, wo halt keiner steht. Also das ist schon nicht schlecht. Aber ich finde, er strahlt keine Ruhe für die Verteidigung aus. Und dieses Jahr von den Statistiken her ist er ein Prozent schlechter in der Fangquote als Treutle. Im Gegentorschnitt sind sie gleich. Aber Treutle hat +4 in der Expected Goal und Fitzpatrick -1. Also das sieht man schon deutlich. Da würde ich im Moment mit Treutle gehen und würde mich auch für Turtle definitiv freuen. Ich kenne ihn ja persönlich aus der Zeit. Ein wahnsinnig netter Kerl.
Ja.
Würde mich freuen, wenn er da einfach dann auch in den Playoffs nochmal den Vorrang kriegt und seine Mannschaft da ins Viertelfinale tragen kann.
Ja, um es mal zu benennen, ich glaube, die nächsten zwei Spiele für die Nürnberg Ice Tigers sind sehr entscheidend. 25.02. geht's los. Zu Hause gegen Iserlohn und dann in Dresden und dann in Ingolstadt. Zu Hause gegen Schwenningen und dann zu Hause gegen Berlin. Aber vor allem diese Spiele gegen Iserlohn und Dresden, extrem wichtig, ne?
Ja, so. Da musst du jetzt punkten.
Ja.
Das ist ganz klar. Willst du da oben bleiben? Willst du vor allem Platz 9 sichern? Musst du da punkten.
Ja.
Und die anderen werden nicht schlafen. Ich sehe aber bei ihnen definitiv die Qualität mehr gegeben. Und wenn du jetzt auf Augsburg schaust, einfach jetzt gegen Mannheim, gegen München dann kommt Iserlohn, dann kommt Köln. Also das sind halt jetzt 3 aus 4 Spielen gegen absolute Top-Mannschaften, wo es auch bei jedem noch um was geht, außer jetzt vielleicht Köln, aber da ist halt einfach wahnsinnige Qualität im Moment da. Und dann spielen sie am Ende noch gegen Ingolstadt. Also
ja, krasses Restprogramm.
Ja, also das
definitiv.
Und sie müssen ja Punkte aufholen.
Ja, dann gehen wir doch fließend über in die Tabellenanalyse. Du hast ja schon gesagt, wo du die Nürnberg Ice Tigers wahrscheinlich einschätzen würdest. Und ich finde, wenn die DL startet, gibt es ein paar ganz interessante Partien, vor allem Ingolstadt, München, Tabellennachbarn. Da fängt es gleich richtig an, ne?
Ja, es knallt am Anfang gleich richtig, ja. Auch Straubing gegen Berlin.
Ja, tabellarisch in nicht Berlin. Weit auseinander, ne? Aber wenn man sich die Punkte anschaut.
Ja, schon. Aber wie gesagt, es ist so ein richtungsweisendes Spiel. Deswegen wahnsinnig spannend. Es ist viel drin. Das 2/3 der Liga kämpft um Platzierung, haben wir vorhin schon gesagt. Irgendwo so ein Absturz in andere Regionen ist für mich nicht mehr so richtig drin. Es sind schon alle so relativ gesettelt in ihrer Region.
Ja.
Aber ja, es ist Champions League Platz. Wird sehr, sehr interessant, wer sich die holt, die letzten 2 Verbleibenden. Auch in den Playoffs eben eventuell über den Meistertitel es holen kann. Ja,
aber es ist halt wirklich noch alles eng, wenn ich auch schaue, Wolfsburg gegen Schwenningen, das ist halt 8-10. Klar, du hast schon gesagt, Augsburg bei den Adlern und trotzdem, weil Markus ja nicht da ist, müssen wir natürlich auch kurz über Augsburg reden. So weit weg vom Platz 10 sind die ja nicht.
Nein.
Aber das Restprogramm, ich weiß schon, was du sagen willst, aber trotzdem, wenn man jetzt mal auf die Tabelle schaut.
Mein Gott, Augsburg ist Augsburg. Also da kann man, so, wenn man möchte, man kann nichts gut oder schlecht reden. Sie sind da, wo sie sind, das haben sie verdient.
Auf der anderen Seite muss man ja sagen, ist ja, das sagt ja Markus auch immer, ein Jahr mal Ruhe, also wo man vom letzten Platz oder beziehungsweise unten weg ist, das ist ja für diese ganze Fangemeinde und generell auch für die Organisation auch mal gut. Also, dass man jetzt darüber spricht, dass vielleicht Platz 10 in greifbarer Nähe wäre, ist ja in Augsburg, muss man ja auch ganz deutlich sagen, in den letzten Jahren ungewohnt gewesen. Von dem her ist es ja fast schon, in Anführungsstrichen, ein bisschen Luxus, ne?
Ja, klar. Ich sag, wenn sie einen Platz 10 holen, dann haben sie es auch wirklich verdient.
Ja,
weil bei
nach dem Programm auf jeden Fall.
Also man kann streiten, ob Nürnberg oder Schwenningen das einfachere Programm haben. So gefühlsmäßig bin ich bei Nürnberg.
Ja.
Einfacher Programm. Aber kann man nie wissen. Auch hey, Dresden hat jetzt Hammond abgegeben, hat jetzt Turnbull abgegeben und so weiter und so fort.
Ja.
Da kann eine Mannschaft auch zusammenrücken. Wie oft ist es im Fußball schon gesehen, dass eine Mannschaft zu 10 spielt, auf einmal viel besser spielt als zu 11? Also sowas kann eine Mannschaft auch mal zusammenschmeißen. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie da irgendwie noch was reißen. Großartig, aber ja, nee, das ist vorbei, das brauchen wir nicht reden. Deswegen geben sie ihre Spiele auch ab.
5 Siege. Also das ist halt einfach, also Dresden.
Ja.
5 aus ja, 44.
Aber man kann halt dann Mannschaften halt trotzdem noch ärgern. Also
klar. Die
Mannschaft kann schon jetzt auch das Zünglein an der Waage sein. Aber bleiben wir bei Augsburg. Wenn sie Platz 10 holen mit dem Restprogramm gegenüber den anderen beiden, haben sie es absolut verdient. Und da braucht dann auch keiner sagen, das war Glück oder irgendwas. Ich glaube, dass sie defensiv zu schwach sind. Kann man auch an den Toren ablesen. Sie haben 7 Tore mehr gefangen als Nürnberg und haben fast 20 Tore mehr gefangen. Ja, nicht ganz als Schwenningen. Und vorne haben sie halt mit Schwenningen relativ gleich produziert. Also sie sind schon jetzt alleine von den Statistiken schwächer. Aber ja. Hey, sagt nichts aus, es wird jetzt nochmal neu gemischt. Ich glaube, für den Kampf macht die Pause auch nichts aus. Und du merkst es vielleicht, bei mir sprudelt es irgendwie gefühlt nur so raus. Ich freue mich wahnsinnig auf den Restart. Es geht jetzt wieder voll los und es ist eben ein Restart, ein richtiger. Es ist nicht wie eine Deutschland-Cup-Pause irgendwie, so eine Woche mal raus, sondern ich bin wirklich heiß auf die LAS. Okay, jetzt Olympia war schön jetzt und
ist hoffe, auch schön. Das Turnier läuft doch noch, Stefan.
Ja, das alles gut. Schauen wir einfach, was rauskommt. Aber es packt mich bei Weitem nicht so wie die DL. Ich habe es auch die Tage wieder gemerkt. Ich schaue mir die Spiele an und es macht auch Spaß. Ich kann Spiele einfach nicht analysieren irgendwie. Ich mag ja, das
ich merk schon
gern. Aber ja, da ist einfach das Herzblut nicht dabei.
Ja, und es ist auch was anderes, es halt einfach live zu sehen. Eishockey ist, es trifft mal zwar ein bisschen ab, aber ich finde prinzipiell einfach so eine Sportart, die muss halt live in der Halle sehen. Und wir sind jetzt nicht vor Ort in Italien, sehen es von Weitem. Ich sehe das ja teilweise ähnlich. Ich habe auch schon wieder Bock auf DEL-Hockey, so ist nicht. Aber Olympia ist noch ein bisschen. Wir hoffen, dass die deutsche Mannschaft weiterkommt. Wir haben auch ein fantastisches Finale bei den Frauen mit Kanada, USA, das ist einfach auch so das Höchste, was es gibt im Frauenhockey. Und da sind schon noch einige Highlights vorhanden.
Ja, ich finde es da tatsächlich ein bisschen schade, dass halt Kanada und USA so über allem thronen. Und für mich muss ich dieser sagen, im Gegensatz zu den Männern, wenn Kanada, USA Finale, also ist ja quasi, für mich zieht Kanada keinen Stich. Und das finde ich in den Frauenturniere schon ziemlich schade, dass da an die zwei auch nicht mal im Entferntesten jemand rankommt. Und dann noch dazu das Finale. Also Hot Take wieder, vielleicht rede ich jetzt die Kanadier gut, aber für mich ist da USA das Maß der Dinge dieses Jahr bei Olympia. Bei den Männern ist es deutlich enger.
Ja,
und
das
da
stimmt.
Ist vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Also da kommt dann, ich weiß halt nicht, ob USA einen Grid anwenden können, weil ja Olympia so ein bisschen No-Touch-Hockey ist. IHF-Rules sind da einfach ganz anders als NHL. Wenn die Schiedsrichter, McCauley wird das ja wahrscheinlich pfeifen, nehme ich mal an.
Höchstwahrscheinlich, ja.
wenn der ein bisschen NHL-Rulebook spielen lässt, dann ist USA brandgefährlich, weil da sehe ich einfach bei Kanada keinen, der dagegen hält gegen die Kachucks und Wilson. Ich
wollte gerade sagen, den beiden gefällt es, ja.
Ja, absolut. geht's nach IHF-Regeln, sehe ich Kanada im leichten Vorteil. Aber das sind marginal und das wird cool. Also das ziehe ich mir auf jeden Fall mit Genuss rein. Aber wie gesagt, also ich freue mich tatsächlich auf DL deutlich mehr und finde es einfach deutlich spannender, wie es da weitergeht, quasi wie eine Serie, wo du auf die nächste Folge wartest.
Ohne Spoiler.
Ja, ohne Spoiler, ja.
Aber mit Cliffhanger, so.
Absolut.
Spätestens durch diese Episode. Ja, also wenn ihr die Folge jetzt heute hört, am Mittwoch, 18. Februar, morgen am 19. Februar ist dann das Frauenfinale USA gegen Kanada. Teile ich im Übrigen deine Einschätzung. Das war vor ein paar Jahren noch ganz anders. Also die beiden haben ja auch schon gegeneinander gespielt. Gab ja auch schon die Rivalry Series im Vorfeld, wo auch ganz klar für die USA ausging. Aber da auch ein sehr, sehr interessante Partie. Und bei den Männern bleiben wir natürlich auch dabei. Ja, eine Episode in Überlänge mit sehr viel Inhalt, sehr viel besprochen, Olympia besprochen, DEL-Hockey. Und jetzt sind wir kurz wieder zu Olympia zurückgekommen. Mal in einer anderen Konstellation, aber ich fand's wirklich, wirklich sehr cool.
Ich fand's schön, mal mit Marco aufzunehmen. Er ist einfach ein absoluter Fachmann, was gerade internationales Eishockey betrifft. Und euch zwei beim NHL-Fach simpeln höre ich, also ich drei prinzipiell da.
Genau, schöne Grüße an Ralf.
Genau, höre ich da immer gern zu. Und es war einfach schön, da mal mittendrin zu sein.
Ja, und schöne Grüße natürlich auch an Markus. Nächstes Mal beim Pulscheck. Wir haben ja noch ein paar Teams, die wir analysieren möchten. Das gibt's dann für euch, ja, ist wahrscheinlich im März. Schätze ich mal.
Ja, absolut, vor den Playoffs. Wir haben die Teams vor der Saison ausgewählt und da haben wir ein gutes Händchen bewiesen, welche drei Teams doch ganz gut für die Playoffs-Folge wären.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, liebe HörerInnen, ihr wisst Bescheid. Danke fürs Zuhören und lasst uns gerne Rückmeldung da, folgt uns auf Instagram und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Danke dir, Stefan. Danke, Marco. Bis denn.
Bis dann.